Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem Spoiler-Talk zu Dune 2, denn wir haben richtig Lust, nochmal ausführlicher über diesen Film zu diskutieren, in einzelne Szenen reinzugehen und noch ein bisschen über die Hintergründe im Buch zu sprechen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei der neuen Runde Filmpalaver, heute Dune 2 Spoiler Talk. Nachdem Niklas und ich uns bei der Kritik, sag ich mal, sehr zurückhalten mussten, weil wir ja sehr gerne tiefer eingestiegen wären, haben wir uns gedacht, ja, lass doch mal nochmal den ganzen Film Revue passieren, die einzelnen Szenen durchgehen, euch vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergründe aus den Büchern geben, damit ihr so ein bisschen besser einordnen könnt, was denn hier eigentlich in dem Film passiert ist. Und vorerst würde ich mal fragen, du hast den Film ja jetzt auch ein zweites Mal gesehen. Wie war beim zweiten Mal so dein Erlebnis?
Ich muss sagen, dass er mir beim zweiten Mal besser gefallen hat als beim ersten Mal. Also er hat mir beim ersten Mal schon sehr gut gefallen. Aber jetzt beim zweiten Mal, tatsächlich konnte ich den auch mehr genießen. Also ich hatte Szenen, auf die ich mich gefreut habe. Ich hatte einzelne Set-Pieces, wo ich dachte so, ja, gleich kommt das, hab ich richtig Bock drauf. Und vor allen Dingen den großen Kritikpunkt, den wir ja beide hatten, dass das Pacing gerade in der zweiten Hälfte sehr kompakt ist. Ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal schauen, ist mir das nicht mehr ganz so negativ aufgefallen. Also das vielleicht auch dadurch, dass man dann weiß, was alles kommt genau und du schon eine Vorstellung hast, wie der Film sich jetzt so, wann der endet und was dann alles noch davor oder beziehungsweise in der zweiten Hälfte passiert. Das hat dem Film irgendwie geholfen, dass ich wusste, wie der aufgebaut ist. Und deswegen fand ich das nicht mehr ganz so stark. Also er hat mir beim zweiten Mal besser gefallen als beim ersten Mal.
Ja, mir tendenziell auch ein bisschen besser. Also man war nicht mehr so verloren in diesen einzelnen Szenen und war so überfordert mit dem, was passiert, sondern man kennt die Story ja dann und kann sich so ein bisschen mehr auf so ein paar Details konzentrieren oder ein bisschen mehr vielleicht verstehen, was da im Hintergrund passiert. Hat mir auch durchaus besser gefallen.
Also nicht alle Kritikpunkte sind weggewischt. So.
Auf keinen Fall.
Ja, genau. Das war immer noch im Kern ist es immer noch tatsächlich das Gleiche. Aber tatsächlich finde ich schon, dass wenn man es ein zweites Mal guckt, dann schon das Gefühl hat, so ja, Denis Villeneuve hat das schon immer noch sehr gut umgesetzt und gelöst tatsächlich, diese Problematik mit dem sehr dichten zweiten Part, wo einfach sehr viel passiert.
Zwei Filme wären dann noch cooler gewesen.
Ja, auf jeden Fall, das denke ich immer noch. Also theoretisch hätte man aus diesem ersten Buch eine Trilogie machen können.
Auf jeden
und
Fall.
Und ich glaube, das hätte auch sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, wenn wir uns immer noch sagen, wir geben jetzt noch mal so ein paar Spoiler auch zu den Büchern, aber natürlich nur bis da, wo wir jetzt auch sind im Film. Und da ist dann doch wieder eine Menge weggelassen worden, wo wir jetzt auch nochmal drauf eingehen können. Und das ist zum Teil auch sehr schade, obwohl schon so viel im Film drin steckt.
Ja.
Wir versuchen das Ganze möglichst gut an der Chronologie entlang zu hangeln. Das heißt, wir werden jetzt so ein bisschen die einzelnen Szenen durchgehen, springen da wahrscheinlich ein paar Mal hin und her. Aber wir geben uns zumindest Mühe, würde ich sagen.
Ja, wir machen es genauso wie bei den alten House of the Dragon Besprechungen. Also wir starten systematisch und chronologisch und nach 2 Minuten geht's über Stock und Stein durch den ganzen Film oder durch die ganze Folge.
Genau, wir müssen hier so einen Chaos-Counter haben,
ja,
wenn wir drin sind. Ja, aber
gut, let's go.
Ganz am Anfang, kurze Einleitung, wir sind ja wirklich direkt am Ende vom ersten Teil. Also Paul und Jessica sind, sag ich mal, bei den Fremen angekommen, laufen rum. Eingeleitet wird das Ganze aber durch Prinzessin Irulan, eine neue Charakterin, die Tochter vom Imperator. Und die ist nämlich tatsächlich auch in den Büchern immer, sag ich mal, die hat immer diesen ersten Part und das sind sozusagen die Erinnerungen, die die da immer aufschreibt. Und da führt die, sag ich mal, nochmal so insgesamt in das Buch ein und gibt nochmal den Hintergrund, wie dieser Angriff auf die Atreides und so vonstatten ging und was das für Auswirkungen hat.
Ja, ich fand erstmal cool, dass sie überhaupt quasi noch in die Filme eingebunden wurde, weil man hatte ja nach dem ersten Film denkst du, okay, die haben die vielleicht komplett weggelassen, weil man hat schon bei dem Dune-Film von Lynch, wo damals auch die Irulan die Einführung gemacht hatte und das wirkte alles sehr stocksteif und so durch dieses, dass es ja eigentlich so ein geschichtliche Bücher sind, die Irulan geschrieben hat über diese Ereignisse. Und ich war froh, dass sie trotzdem reingebunden haben und auch sehr gut, finde ich, also sehr gut eingebunden haben, jetzt diesen zweiten Teil. Auch wenn ich Florence Pugh als Irulan jetzt cool fand, okay, aber jetzt auch nicht überragend, also das war so, ja, kann man machen.
Aber die hatte ja auch noch nicht genug Szenen, um herauszustechen, ne? Also die ist ja wirklich popelhaft wenig drin, genauso wie eine weitere Charakterin, die wir später nochmal haben.
Aber Lea Seydoux, die...
Auch diese, ah, okay, aber ich hatte sogar noch Anna Taylor-Joy im Kopf.
Anna Taylor-Joy, ja,
ja. Aber das sind alles, das hatte man irgendwo auch schon mal gelesen, das sind ja alles wirklich Hollywood-Größen Und die werden sich nicht mit so 5 Minuten Film, sag ich mal, abspeisen lassen. Das heißt, die werden wahrscheinlich im dritten Teil doch sehr, sehr viel präsenter sein. Ähnlich so wie Shani im ersten Teil fast überhaupt nicht vorkommt und in diesem Film jetzt dann doch eine zum Glück große Rolle spielt.
Ja, ja, stimmt. Wie fandst du, da kommt ja auch direkt der erste Auftritt von dem Imperator, ne? Christopher Walken?
Ja. Hatten wir in der Kurzkritik schon mal besprochen.
Ja.
Der Typ ist ein hammer cooler Schauspieler. Ich mag den super und als der gecastet wurde oder als das rauskam, war ich voll begeistert. Der hatte mir aber auch viel zu wenig Szenen, um diese Tiefe, sag ich mal, oder der ist für mich ein bisschen 0815 mäßig. Also ein bisschen enttäuschend.
Ich fand auch ein bisschen, dass der in dem Film sehr passiv rüberkommt. Mhm. Also quasi nur als Spielstein für die Bene Gesserit oder für Irulan oder für die Landräte und so weiter. Und auch seine sehr komplizierte Beziehung zu Leto Atreides, mhm. dass er den eigentlich mag, aber er ihn auch gleichzeitig politisch bedroht und so weiter. Das kommt hier so ein bisschen rüber, weil er direkt in der ersten Szene ja sehr erschüttert ist von der Nachricht, was auf Arrakis passiert ist. Aber ich fand nicht, dass es so stark wirkt wie in den Büchern, wo du wirklich das Gefühl hast, dass der Imperator da eine sehr harte Entscheidung treffen musste für sich persönlich, mhm. zwischen politischen und persönlichen Entscheidungen oder Präferenzen. Deswegen, ja, der hätte auch davon profitiert, wenn 2 Filme gewesen wären und er noch so ein bisschen mehr Tiefe bekommen hätte.
Wie auch viele andere Charaktere, die so im Hintergrund jetzt immer nur angerissen werden. Mhm. Aber ich fand, der Imperator war alle, der ist ja, finde ich, wenig charismatisch oder der wirkt nicht wie so eine Wucht, sage ich mal. Und eigentlich ist das ja ein richtig
krasser angedeutet schon, finde ich. Also später, finde ich, wenn der da oben auf dem Thron sitzt und Baron Harkonnen auf der Treppe ist vor ihm, spürst du, dass da doch noch ein Machtgefälle ist.
Das war auch die einzige Szene, wo man den so als extreme Persönlichkeit wahrnimmt und eigentlich als die mächtigste Person im Universum.
Ja.
Und das hatte ich nämlich, in dieser Szene zum Beispiel wirkte der einfach wie so ein alter, gebrechlicher OP, übertrieben gesagt.
Ja.
Wir kommen dann relativ schnell wieder zu Paul und Jessica.
Ich habe noch eine Sache. Es gibt am Anfang, direkt in der ersten, im Intro, gibt es die Szene, wie die Leichenberge der Atreides verbrannt werden mit so Flammenwerfern. Und ich finde, was super clever gemacht ist von Denis Villeneuve, dass später die gleiche Szene andersherum kommt, wenn die Atreides die Harkonnen verbrennen.
Ja.
Also das fand ich super cool, weil du guckst, fängst den Film an und denkst so, boah, das können nur böse Menschen sein, die sowas tun. Und am Ende vom Film hast du die gleiche Szene andersrum und denkst dir so, ja gut, also, ist jetzt nicht so unterschiedlich die Situation.
Ja, yeah, man merkt den Wandel. Aber schön, dass er das rund gemacht hat. Ist mir auch direkt aufgefallen.
Ja.
Angriff von dem Stoßtrupp der Harkonnen.
Ja.
Also Paul und Jessica sind ja da mehr oder weniger mit den Fremen halbwegs alleine unterwegs und dann, da das ja wirklich direkt nach dem ersten Teil anschließt, sind da noch mehrere Harkonnen-Truppen, die so rumfliegen und die wollen ja nach Möglichkeit alle Atreides auslöschen. Unter anderem natürlich auch Paul, wo die natürlich eigentlich auch schon hoffen, dass er tot ist. Und ich muss sagen, ich fand diese Szene direkt richtig geil. Ich fand vieles an dieser Szene richtig geil.
Was fandst du am geilsten?
Ich glaube, das hatten wir auch schon gequatscht. Also wie, also die Fremen, die rufen dann ja Sandwürmer, ne, so ein bisschen als Support. Oder weil das ja auch zu diesen Taktiken gehört, die die haben. Und wo dann die Harkonnen, sag ich mal, fliehen. Nee, oder sind das Sardauker? Das finde ich mir gerade unsicher.
Ich glaube, es sind normale Harkonnen.
Ja?
Ja.
Wo die dann fliehen und mit diesen Suspensoren so diesen Berg hochfliehen, wo die in Sicherheit sind.
Ja, das sah mega aus.
Verdammt geil aus.
Das sah mega, mega cool aus. Und ich fand das auch einen richtig starken Start in den Film. Auch beim ersten Mal schon. Du siehst das und das sieht einfach so, ach so, natürlich aus. Ne? Also ich habe ein Interview gesehen von einem der Stunt-Koordinatoren bei hier Kido Plus, war der zu Gast und hat darüber geredet und erzählt, dass die das mit Drahtseilen gemacht haben tatsächlich, dieses Hochfliegen. Mhm. Und dann erzählt, dass sie das unglaublich viel trainiert haben, damit das so gleichmäßig und natürlich aussieht. Und ich finde, das hat sich mega ausgezahlt. Also die Szene sieht einfach mega, mega cool aus.
Ich finde, diese Szene ist so ein Sinnbild für Dune einfach. Mhm. Das ist so eine der Szenen, die sich so eingebrannt haben und wo man merkt, dass Denis Villeneuve so auf stilistische Shots sehr, sehr viel Wert legt. Der hat in irgendeinem Interview auch gesagt, so, der möchte Kino eher visuell und bildgewaltig haben, audiogewaltig haben und weniger dialoglastig. Oder der hatte mal auch so kritisiert, dass das Fernsehen so ja, das Ganze so sehr dialoglastig gestaltet hat, was aber eigentlich nicht für ihn nicht Kino ist. Deshalb, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum Dune 2 oder Dune insgesamt eher audiovisuell beeindruckend ist. Und von den Dialogen natürlich, da muss man so ein bisschen in den Hintergrund gehen. Aber heißt nicht, dass sie schlecht sind.
Was ich da auch super cool umgesetzt fand, ist, wie sie das quasi gemacht haben, dass die Leichen runterfallen. Also von oben, von dem Berg runter. Weil durch den Kamerawinkel, der ja von unten nach oben guckt dann, und wie schnell die runterkommen. Ich habe das selten in einem Film gesehen, dass es sich so echt angefühlt hat, dass er wirklich jetzt irgendwas überraschend darunter ballert. Also das fand ich direkt super stark. War richtig cool. Obwohl, weißt du, was ich nicht verstanden habe? Ganz am Anfang von der Szene, da verstecken sich die Fremen ja erstmal, also rennen so nach rechts und links. Mhm. Und Stilgar sagt zu Jessica und Paul, wartet hier. Und ganz ehrlich, hätten die da gewartet, wären die von dead.
Habe ich auch nicht ganz gecheckt.
Aber beim zweiten Mal habe ich nochmal darauf geachtet, ob ich irgendwas nicht verstanden habe. Aber nein, der sagt dann einfach, wartet hier und geht dann weg. Und dann kommen die und also.
Ja. Die sind ja dann, die haben sich ja beide irgendwie versteckt. Dann sieht man ja auch die Fußspuren und da werden die auch dann indirekt verfolgt.
Ja.
Ich hätte jetzt auch gesagt, warum geht ihr nicht mit den anderen mit?
Ja.
Oder, ja, nee, habe ich tatsächlich auch nicht gecheckt.
Guter Oder Sinn. Die wollten die so als Köder da lassen und dann von beiden Seiten die angreifen, wenn die da mit denen, aber keine Ahnung, also wirkte nicht so in der Gesamtszene.
Im Nachhinein ist es ja in erster Linie auch nur zum Kampf gekommen, weil nachher da ein paar von denen vom Berg wieder runtergeflogen sind. Nicht gefallen, sondern geflogen sind und
ja, stimmt.
Dann kam so ein kleiner Kampf. Und sonst hatten die vielleicht einfach gedacht, ja, in dem Moment, wo die da auftauchen, dass die Würmer dann da sind und die abhauen.
Aber dann hätten ja Jessica und Paul immer noch da gelegen, wo die Würmer eigentlich gekommen wären. Naja,
ja,
ist vielleicht schon zu detailliert, aber ja.
Eventuell hatte das einen Hintergedanken, den wir leider nicht kennen. Yamis, also der Tote, den Paul getötet hat im ersten Teil, der liegt dann ja auch noch da einfach.
Ja, genau. Rum, ne?
Ja.
Ja. Naja. Das war aber sehr cool gemacht, wie die Kamera so über den Hügel kommt und dann liegt da einfach nur die Leiche. Das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Also.
Wie fandst du Pauls ersten Kampf da?
Fand ich gut. Also ich fand, ich fand das halt cool inszeniert, wie er diese Entscheidung treffen muss, okay, ich muss jetzt da hinsprinten, um das Schwert zu kriegen. Und quasi es super wichtig war, wie schnell er sich entscheidet dafür. Da so einfach und dann Full Mode da hinsprintet. Das fand ich gut gemacht.
Aber man merkt immer noch, dass er ein bisschen in der Ausbildung ist, weil Jessica muss den anderen ja umhauen.
Ja.
Auf den, und sie gibt dann ja auch nochmal eine Tippen, die den Rücken zuwenden und sowas. Ja. Das sind auch immer so Tipps, die Gurney Halleck dem damals gegeben hat.
Aber was ich auch cool fand, ist, was glaube ich in den Büchern nicht so ist, dass Jessica da den mit dem Stein kaputt smasht und du dadurch so merkst, wie frustriert die ist. Also da spürst du ja ihren Zorn auf die Harkonnen, so als sie da mit diesem Riesenstein diesen Dude zersmasht im Kopf. Und das hat für mich funktioniert auf einer emotionalen Ebene für Jessica quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also aber in den Büchern merkt man auch, dass die sehr erschüttert ist vom Tod von Leto.
Ja, aber jetzt nicht durch das Ding Harkonnen kaputt ballert.
Okay, nee, aber ich glaube, sie hat so leichte Rachegedanken, sind da schon da.
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Ja. Ja, und dann kommt diese schöne Szene, wie das Wasser entnommen wird.
Ja.
Mit diesen schönen Apparaten.
Das fand ich sowieso cool, dass sie da darauf geachtet haben, dass man immer sieht, wie die Werkzeuge aussehen und wie diese Schläuche angeschlossen werden und diese kleinen Ventile da rotieren und so weiter, um das Wasser da durchzukriegen oder zu zählen. Das sah aus wie ein Wasserzähler oder sowas. Keine Ahnung. Fand ich super, dass sie immer auf so kleine Sachen geachtet haben.
Und dass diese, die Klopfer, die hatten auch ein ähnliches Design wie diese, also die ganzen Werkzeuge, die haben, sind so ein bisschen ähnlich designt, das finde ich auch cool.
Und auch die Schläuche, die haben, ne, die wirkten wie so Salamanderpanzer, fand ich, also so komisch, das waren nicht einfach so Beutel, sondern so komisch zusammengepresste, die sich dann so aufgepresst haben, aber so trotzdem geschuppt waren irgendwie.
Mich hat das erinnert an, wenn man so ein Feuer anfacht.
Mit stimmt.
Tretdings da.
Ja.
wer kennt das nicht, das gute Tretdings da. Ja, ja. War sozusagen die das Harkonnenwasser, das wird natürlich, weil das vergiftet und schmutzig ist, nur für Kühlmittel eingesetzt. Aber Yamis saugen die da ja auch aus, ne?
Ja, ich glaube, ein, zwei Szenen später, dann das machen sie erst im Siege, oder?
Ah, kann auch sein.
Ja. Das ist aber etwas, wo es tatsächlich anders ist als im Buch. Weil die Beerdigung von Yamis, die habe ich sehr rituell, sehr wichtig im Kopf in den Büchern. Da gibt es auch so ganz viele kleine, zum Beispiel das Also das ist jetzt tatsächlich im Film sogar, dass er Wasser für die Toten gibt, quasi, dass es so super wichtig ist. Aber auch, dass er sagt, dass er James Freund war und so weiter, weil James ihm was beigebracht hat und so. Das war, glaube ich, in den Büchern schon eine sehr, sehr wichtige Sache, weil das auch so eine der ersten Interaktionen von Paul war mit den Fremen, wo es darum ging, dass er die Gewohnheiten von denen kennenlernt und sehr leicht Fehler machen kann, die unglaublich große Konsequenzen haben.
Ja, auch so ahnungslose Fehler. Also ich glaube, im Buch, dass er eigentlich dann auch weint, meine ich.
Genau.
Was hier in der Szene ist, wo Jessica weint dann an einer Stelle, glaube ich.
Ja.
Wo er das später irgendwann so wegwischt. Und dieses Weinen ist eigentlich ein absolutes No-Go, wenn man da ja Wasser verliert. Aber ich glaube, das ist so ein erstes Anzeichen, wo der im Buch dann schon als so eine besondere Person dann wahrgenommen wird.
Ich glaube, die Sache ist, dass er für James weint.
Genau.
Für James den Toten. Weint, genau. Und für den Toten. Und dann sagen die irgendwie, er gibt Wasser den Toten oder so.
Ja. Insgesamt sind tatsächlich diese ganzen, wie die da im Siege ankommen und wie die langsam diese Gebräuche lernen, das ist sehr, sehr viel länger, intensiver. Eigentlich bekommt Paul automatisch die Frau dann von James.
Und seine Kinder.
Und die Kinder, genau. Das ist also alles nochmal sehr viel komplexer, aber da finde ich, ist im Nachhinein in Ordnung, dass sie es weggelassen haben, weil das wäre schon sehr viel Zusatzmaterial gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also das haben sie schon gut gelöst tatsächlich. Und auch diese Kombination aus Feindseligkeit und dann gleichzeitig Leute, die schon denken, dass er der Lisan al-Ghaib ist, also der Prophet für sie, dass das beides so kombiniert ist, als er da ankommt, das finde ich schon. Von der Gewichtung her ist das hier ein bisschen anders im Film als im Buch, glaube ich. Also das weil Gefühl, wie der da durch die Menge läuft, gefühlt hast du ja, die stechen den gleich ab. So, also das sieht schon echt bedrohlich aus. Das haben sie echt gut umgesetzt im Film. Und im Buch ist es schon viel, dass die viele von Anfang an denken, dass er der Auserwählte ist.
Also in dem Moment, wo er eigentlich James getötet hat, das ist so ein bisschen das Zeichen gewesen, weil das einer der besten Kämpfer überhaupt war. Und nach zeigen sich dann immer mehr von diesen, von dem Bene Gesserit eingetrichterten Verheißungen, sag ich mal, die dann auf Paul zutreffen werden. Da vergehen eigentlich auch im Film wirkt das jetzt so, als wäre da ein paar Wochen. Im Buch sind es, glaube ich, mehrere Jahre.
Ja, meinst du den Zeitsprung später, der passiert?
Also insgesamt diese ganze Zeit, wie er so nach und nach da zum Anführer oder die Sender.
Ja, es müssen mehrere Jahre sein, weil eine der großen Sachen ist ja, dass Alia schon geboren ist in den Büchern.
Ja.
Und schon ein paar Jahre alt ist später. Und hier spielt sich das alles ab in dem Zeitraum von Jessicas Schwangerschaft. Also es müssen ja in dem Film, außer es ist jetzt irgendwie was Übernatürliches in dem Film, dass die Schwangerschaft von der gezogen wird, durch das Ritual, auf das wir gleich wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Aber es müsste ja theoretisch innerhalb eines Jahres alles passieren oder neun Monaten oder sowas, was in dem Film passiert.
Ja.
In den Büchern sind es aber 3 Jahre oder 4 Jahre. Also das ist schon wesentlich mehr Zeit, die da vergeht.
Und dabei fühlt sich das im Film dennoch lang an, ne? Also wenn man sich jetzt nochmal den ganzen Film anguckt, so die ersten 2 Drittel sind ja dann doch vergleichsweise, sag ich mal, langatmig im Vergleich zum letzten Drittel. Und das finde ich schon krass. Also da, das ist auch leichter Kritik, und da hätte ich irgendwie mehr gewünscht, dass man da so mehr so ein...
Ja, das Pacing ist halt ein bisschen weird. Also es ist so sehr slow und dann auf einmal sehr schnell. So, das ist dieses große, was man verdauen muss da. Sobald die nach Süden fahren mit den Sandwürmern, also der Paul, sobald der Paul nach Süden aufbricht, geht das alles Schlag auf Schlag.
Ja, du möchtest wieder springen.
Nee, so weit will ich nicht springen. Weil wir haben auch jetzt schon ein paar Sachen übersprungen, glaube ich, ne?
Genau, also ich finde, du hast ja schon angesprochen, das Ritual von Lady Jessica, die dann die neue Bene Gesserit werden soll. Die neue ehrwürdige Mütter.
Ehrwürdige Mütter, ja.
Da trinkt sie ja dann dieses Wasser des Lebens, heißt es, wo wir ja später auch erfahren, wie das gewonnen wird. Ist auch eigentlich eine sehr krasse Szene, die mir hier sehr schnell vorkam.
Ja.
Da muss man auch nochmal sagen, dass in den Büchern immer beschrieben wird, auch die Gedankenwelt der Leute. Das ist natürlich immer sehr schwer darzustellen in einem Film. Und während Jessica halt dieses Wasser des Lebens trinkt und hat sie auch irgendwie Todesangst, weil ihr auch gesagt wird, du kannst dadurch sterben. Und da passiert dann sehr viel in ihrer Gedankenwelt, die Zeit steht still und sie durchlebt so sehr viele Dinge, ist sehr schwer darstellbar.
Genau.
Weil, und hier hat man jetzt so ein paar visionsartige Dinge und sie zuckt ein bisschen. Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, hätte man nochmal ein bisschen intensiver darstellen können, weil das ist eine der wichtigsten Szenen ja überhaupt, weil da ja auch Alia, weil sie ja schwanger ist dann, also ihre Tochter, sag ich mal, dadurch auch zu einer sehr special Person wird. Irgendwie hat mir da so ein bisschen dieses mysteriöse, ehrfürchtige gefehlt.
Ja, was ich da gerne gesehen hätte, ist halt, dass, also die Idee von diesem Ritual ist ja, dass du quasi Zugriff auf die Erinnerungen von allen ehrwürdigen Müttern vor dir bekommst. Ne? Mhm, genau. Also so, und das hätte ich irgendwie gerne gesehen. Also das, ja. Dass man so irgendwie aus so ein paar Leben von davor schon die Infos irgendwie oder so ein paar Schnipsel so zugeworfen bekommt. Mhm. Weil, das ist ja eigentlich auch ein guter Punkt, das wird ja später auch quasi reflektiert mit dem, was Paul dann erlebt, wenn er das Wasser des Lebens trinkt. Ja. Und bei Jessica ist es ja auch so, dass sie quasi dann diese Erinnerung von den ehrwürdigen Müttern hat, aber auch gleichzeitig weiß, dass sie eine riesen Lücke in ihren Erinnerungen hat, wovor sie Angst hat. Und das ist ja das, was später Paul quasi zusätzlich hat, was ihn quasi so krass macht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber da springen wir vielleicht später zu, wenn Paul das macht,
ja, oder? Machen wir. Ja.
Cool finde ich aber auch noch, die zeigen dann ja zum ersten Mal da auch diese Wasservorräte, die Fremen sammeln. Also man bekommt ja zum ersten Mal wirklich so einen richtigen Einblick in diese Kultur, wie gewaltig das ist und merkt, was für einen Plan die eigentlich haben. Also die wollen im Nachhinein über Generationen wahnsinnig viel Wasser sammeln und Arrakis dann durch diese ganzen Wasservorräte zu so einem Paradiesplaneten machen, wo Sachen wachsen kann. Also das heißt, die opfern jetzt über mehrere Generationen, sag ich mal, eigentlich ihr wertvolles Leben, beziehungsweise verzichten da auf dieses ganze Wasser, das auch niemand trinken würde. Und das finde ich schon eine krasse Sache so. Mhm. Wenn man überlegt, das ist ja jetzt nicht gerade so, dass es in unserer Welt so ist, dass wir uns sehr aufopfern für unsere nächsten Generationen. Eher im Gegenteil. Auch alles in Richtung Klimawandel.
Ja.
Und das ist halt wirklich eine krasse Sache, die da machen. Und das halt rein aus, dem guten Glauben daran, dass es irgendwann besser sein kann.
Das ist das krasse Gegenteil von dem, was wir machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir diese Untergrundwasserwelt immer noch geschützter vorgestellt habe. Mhm. Weil ich fand, das war schon recht. Da hätte auch jemand mal kurz so reinfallen können, wenn er den falschen Schritt macht irgendwie. Aber so. Weißt du, was ich meine? Also ich habe mir das immer so ein bisschen wie so ein Tank vorgestellt oder sowas, aber halt aus Felsen halt irgendwie.
Ah, okay.
Und das wirkte jetzt für mich eher wie so ein Becken, einfach so.
Im Nachhinein, so, dass ein Betrunkener da vielleicht ein paar Bahnen ziehen könnte. Oh
Gott. Ja.
Stilgar wird da auch so ein bisschen näher jetzt beleuchtet und wird eingeführt, woher dieser Kult da kommt, wie die an den Lisan Al-Gaib denken. Und da muss ich sagen, das ist ja fast schon ein Running Gag nachher im Film. Wie Stilgar immer, wenn, egal was Paul macht, der sagt immer, ja, das ist genauso, wie es sein sollte.
Ja.
Und ich liebe es, ich kann es das auch mal einblenden, es gibt da mittlerweile auch schon so mehrere Memes zu, wie Paul irgendwas macht, atmet oder einen Kartentrick zeigt oder sowas. Und Stilgar immer, Lisan Al-Gaib. Und ich muss sagen, ich finde es köstlich.
Ja. Nee, das war auch das eins der Sachen, wo ich meinte, so, da haben sie ein bisschen Humor reingebracht, was echt geholfen hat, der Situation, also der Nahbarkeit da von den Charakteren. Weil das ist halt in den Büchern so bitter ernst alles und da dieses, dass Stilgar, auch teilweise Stilgar nicht so ganz ernst genommen wird von seinen anderen Kompagnons da in dem, also der ist ja auch in dieser Sitzung mit diesen Ältesten da in diesem Kreis und dann sagt er, ich habe den Lisan Al-Gaib gefunden und die sagen schon wieder. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, zeigt ja auch ein bisschen diese Religionskritik, die da drin ist.
Ja, genau.
Ein lächerlich machen, fand ich auch ganz amüsant. War aber nicht, finde ich, zu viel Humor, der dem Film geschadet hat, sondern hat gut reingepasst.
Ja.
Im Buch heißt es auch irgendwie, selbst die einfachsten Dinge, die ich tue, werden zur Legende, das sagt Paul irgendwann. Und das zeigt das ja eigentlich ganz gut. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite Shani und, ich sag mal, die eher nördlichen Fremen, die so ein bisschen jünger sind und ein bisschen kritischer denken, nicht so einfach Religionsfanatiker sind.
Ja.
Und die dann im Vergleich zu Stilgar, der aus dem Süden kommt, zu diesen Hochfundamentalisten, die es da gibt.
Ja. Ich finde generell, also diese Aufsplittung, die ja noch stärker ist hier in den Filmen als in den Büchern, die ist echt, die hat dem Film noch was Zusätzliches gegeben. Also, dass einfach diese Angst auch, die Paul davor hat, zu den Fundamentalisten zu gehen, weil er weiß, wie leicht die beeinflussbar sind durch seine Prophetengestalter. Mhm. Das ist etwas, was die wirklich in dem Film sehr gut rübergebracht haben, finde ich. Also das und auch dieses, dass Chani hier quasi zu den Progressiven gehört und nicht direkt dem Kult verfallen ist von ihm, weil das ist in den Büchern theoretisch, also das ist auch so, dass sie theoretisch ihn sofort als den Propheten anerkennt.
Fast alle.
Also, ja, genau, ja. Genau. Also, das ist eine gute Ergänzung und finde ich eine gute Änderung, die die gemacht haben.
Ja.
Und auch sehr gut zu dem Switch später passt, den man so aus der Perspektive nimmt, dass man so mehr aus Chani die, die späteren Geschehnisse betrachtet.
Ja, ein bisschen kritischer, was auch nochmal eine große Änderung zum Buch ist.
Genau, genau. Ja.
Dann bin ich beim Angriff auf den Harvester.
Yes, yes. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon wieder...
Wir haben schon so lange gequatscht und lassen ja so gefühlt sogar noch Sachen weg.
Ja, nicht nur gefühlt, aber es müssen wir, glaube ich, tatsächlich
wirklich über. Genau, also es vergeht dann einiges Zeit, weil man merkt auf jeden Fall so einen Cut und auf einmal ist Paul so richtig in diesen Angriffen inkludiert. Wie heißt das nochmal, wenn so kleine Mini-Angriffe immer passieren?
Guerilla?
Ja, Guerilla, genau. Das sind ja so ein bisschen Guerilla-Angriffe, die Fremen machen. Und das sind auch Dinge, die die Hakon tatsächlich, das wird im Buch erklärt, auch so gar nicht kennen. Mhm. Also die kennen man nur die normalen Standardkämpfe, nenne ich es mal. Ja, deshalb sind die zum Teil auch ein bisschen überfordert. Und der Glossurabban, der aktuell von den Hakon, sag ich mal, ja, Arrakis so ein bisschen, die Spice-Produktion, sag ich mal, voranbringen muss oder soll. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Also, der kennt nicht, dass diese Guerilla-Angriffe, der kann damit nicht umgehen.
Der kennt genau.
Frontale.
Ja. Okay. Und da wird ja auch in so einer Szene gezeigt, wie der wirklich überfordert ist, einfach mit diesen ganzen Angriffen.
Und unnötig aggressiv auch.
Seinen
Mitarbeitern gegenüber. Also, das fand ich schon fast überzeichnet.
Das war dieser klassische Böse, ne?
Das war sehr klassisch.
Ja.
Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, auch was die Hakon da machen an diesem Tisch. Weil die sagen alle das Gleiche die ganze Zeit, die chanten sowas so, und haben diese dreidimensionale Karte vor sich. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, es sah cool aus, aber ich wüsste gerne, was sie da gerade genau machen. Aber naja.
Kann ich leider auch nicht sagen.
Ja.
Genau, und die Fremen versuchen natürlich einfach diese Spice-Produktion, beziehungsweise die Hakon dadurch so ein bisschen zu lähmen, die Spice-Produktion einzuschränken. Weil das halt... ich weiß nicht, ob wir hier nochmal den kurzen Switch hinlegen, was das eigentlich heißt, diese Spice-Produktion.
Ist vielleicht nicht ganz verkehrt, ne? Nochmal zu betonen, warum also das so wichtig ist.
Den Hintergrund, den kennt man nämlich aus den Filmen nur bedingt.
Genau, also ganz kurz umrissen, Spice ist einfach super wichtig für sämtliche Fraktionen in dieser Welt. Und insbesondere halt da in dem Zusammenhang, dass die Hakon jetzt dafür zuständig sind, dass das ganze Universum mit Spice versorgt wird. Und wenn die das nicht schaffen, dann kriegen die ganz schnell Ärger mit der Chome Company, also dem ökonomischen System, was in den Filmen tatsächlich nicht so präsent ist, aber auch der Raumfahrgilde und dem Imperator selber. Und deswegen warten alle darauf oder gehen davon aus, dass die Hakon die Spice-Produktion wieder hochfahren können und das möglichst schnell. Deswegen ist ein großer Druck auf denen. Und deswegen sind die Angriffe von den Fremen so... so katastrophal, sowohl für Rabban als auch für den Baron selbst.
Mhm. Da kann man sogar nochmal einen kleinen Schritt weitergehen. Also so mehrere tausend Jahre vor der Zeit von Dune gab es irgendwie so einen riesigen Krieg, wo die Menschheit gegen künstliche Intelligenz oder künstliche Maschinen gekämpft hat. Und daraufhin wurden künstliche Maschinen irgendwann ja komplett verboten. Deshalb gibt es fast keine Computer in der Welt. Oder es gibt eigentlich keine Computer. Es gibt nur diese Mentaten dann als leichte Alternative. Und das heißt, so Raumfahrten sind eigentlich überhaupt nicht möglich und sind nur möglich aufgrund des Spices. Das heißt, dann gibt es ja diese Raumfahrergilde, die diese Navigatoren haben, die sehr viel Spice konsumieren und dadurch so leicht hellseherische Fähigkeiten bekommen und dadurch sagen können, welcher Weg mit der größten Wahrscheinlichkeit zum Ziel führt. Und diese Raumfahrergilde ist also hundertprozentig abhängig vom Spice und die ganze Welt ist hundertprozentig abhängig von der Raumfahrergilde, weil die sonst, sage ich mal, nicht reisen können. Das heißt, eigentlich auf diesem Spice... Ja, bricht das zusammen, bricht, sag ich mal, so dieses ganze Universum so ein bisschen zusammen.
Was dann auch noch hinzukommt, ne, ist, wenn du einmal von Spice süchtig bist, dann stirbst du, wenn du das nicht weiter konsumierst. Ne?
Genau. Und
das heißt, in den Filmen so? Haben die das einmal in den Filmen erklärt?
Nicht so richtig. Das Ding ist, man stirbt eigentlich auch nur, wenn man auf anderen Planeten ist und da keinen Spice bekommt, weil auf Arrakis ist das Spice eigentlich immer so allgegenwärtig im Wasser, in der Luft und so, dass da die Leute einfach so leben können. Aber das heißt, wenn man einmal Spice-abhängig ist und dann auf einen anderen Planeten kommt, dann würde man nach der Zeit einfach sterben, wenn man es nicht bekommt. Deshalb sind auch sehr viele, sag ich mal, Flüchtlinge, die irgendwann mal Spice-abhängig waren, ja, die verschlägt es irgendwann immer wieder nach Arrakis.
Ja, kleine Exkursion.
Kleine Exkursion, aber das ist nochmal wichtig, um so zu verstehen, warum ist dieses Spice denn überhaupt ja so mächtig und so wichtig? Und warum greifen die Fremen nämlich demnach die Harvester an? Eine sehr geile Szene, da kommen wir wieder hin jetzt.
Boah, die war fett. Also das war eine von den ersten großen Action-Szenen, ja so. Also, und ich fand, die war so cool inszeniert. Mit diesen Atemstrohhalmen da unter dem. Und wie nah der Harvester kommt, bis die da aus dem Sand chargen. Ja. Da kriegst du ja, das war wieder eine typische Denis Villeneuve-Szene, wo dein Herz schon pocht, bevor es überhaupt losgeht, einfach. So krass suspensevoll inszeniert einfach. Und dann auch mit diesem coolen One-Shot, der so um den Harvester rumgeht, während die da so lang sprinten und die umnocken.
Ja.
Richtig nice.
Wie die da richtig auch nice. In diesen, das hat ja so leicht krabbenartige Beine, diese Harvester dann irgendwann. Ja. Und wie die sich da so in der Deckung.
Mit dem Helikopter, ne?
Genau. Ja. Oder Ornithopter da.
Ornithopter,
genau.
Ja.
Und was ich richtig geil fand, es gibt so einen Shot von dem Harvester, wie der so langsam anfährt. Und da finde ich, in diesem Shot merkt man so gewaltig, was für eine Maschine das einfach ist.
Ja.
Wie gigantisch groß die ist. Und das sah unendlich realistisch aus. Hat mich stark an diese, fetten Braunkohlebagger erinnert.
Hat ja auch direkt dein Ingenieurherz geschlagen und du hast gedacht, wie funktioniert das genau? Weil du hast diese Finger, sag ich mal, vorne drauf, die das so weich klopfen oder abklopfen so. Und ich habe gedacht, okay, wirft das quasi den Sand in die Luft und dann wird der Sand nur gefiltert, das Spice aus dem so habe ich mir das dann, aber...
Ich glaube schon, dass es das so ein bisschen aufgewirbelt wird und dadurch, ich glaube, dass der Sand halt so schwer ist, dann irgendwann runterfällt und das Spice dann besser abgesaugt werden kann. Ja. So habe ich es mir vorgestellt, aber ich bin kein Dune-Ingenieur.
Jetzt habe ich aber eine Frage.
Oh, wäre das geil, ganz kurz. Stell mal vor, man könnte Dune-Ingenieurwesen studieren. Wo du einfach vollkommen sinnlose Sachen lernst, die du aber auf Dune anwenden könntest.
Aber wahrscheinlich gibt es doch irgendwie, wenn du Umweltingenieur bist oder sowas, gibt es doch bestimmt eine Spezialisierung auf Wüstengebiete. Du kannst doch bestimmt Maschinen...
Das mit Sicherheit, aber nicht mit nicht wahren Wüstengebieten, wie es bei Dune der Fall
ist. Ja gut, aber wie das Studiengänge immer so machen, dann musst du dem halt den richtigen Namen geben.
Weißt genau, da gibt es so extra Vorlesungen. So
genau, cool, dann ist das halt der Dune-Ingenieur.
So, wow, finde ich geil.
Da hättest du direkt doppelte Einschreibezahlen wahrscheinlich, als wenn du das irgendwie, weiß ich nicht, Bauingenieurwesen für wasserarme Regionen nennst oder
sowas. Wahrscheinlich ja.
Aber meine Frage ist,
genau, Tobi,
Die Szene endet damit, dass sie mit zwei Lasguns den Harvester zerstören.
Was?
Diese Laser. Ja, Lasguns. Ja, ja, also Laserguns quasi, die diese blauen Strahlen schießen. Und ich weiß halt noch, dass das Problem von diesen ultramächtigen Waffen ist, dass wenn die auf Schilde treffen, alles explodiert einfach und du auch stirbst. Einfach, dass dann alles in den Arsch geht.
Das kann passieren, ja.
Das kann passieren, genau. Dennoch stellte sich bei mir dann im Endeffekt die Frage, wenn die doch wissen, dass da keine Schilde sind an dem Harvester, warum haben die damit nicht gestartet?
Einfach auf den Harvester zu schießen?
Ja, weil die das später auch nochmal machen im Film.
Stimmt, wo die mit den Minen da agieren, ne?
Ja.
Ich glaube, denen ist erstmal wichtig, dass die diesen Ornithopter rausnehmen. Weil der Harvester ist an sich ja nicht gefährlich für die.
Das könnte interessant sein.
Und man sieht ja nicht direkt, was sie danach, glaube ich, mit dem Harvester machen. Oder wird er direkt vom Wurm verschlungen? Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Nee, das war im ersten Teil irgendwann.
Aber ich glaube, die Szene ändert so, dass aus den Hügeln heraus halt die mit einer Lasgun mitten in den Harvester ballern. Und der einfach explodiert dann.
Ah ja, okay.
Und das wird später nochmal gezeigt, wenn, sag ich mal, der Zeitsprung kommt und man noch mehr von diesen Überfällen von Muad'Dib quasi sieht, wie die halt aus dem Hinterhalt her mit Lasguns diese Harvester zerstören. Und bei der ersten Szene habe ich dann halt gedacht, ja, ich meine, okay, das ist vielleicht ein Argument, dass du den Ornithopter erstmal ausschalten musst, aber die verlieren dabei ja auch Fremen, ne? Also so 5 oder 6 sterben dabei ja auch. Und ich habe mir gedacht so, naja, also wenn du aus einem Versteck heraus mit einer Lasgun erstmal den Harvester zerstörst, ist das wahrscheinlich effektiver. Aber naja, vielleicht das auch schon zu. Vielleicht bedenke ich irgendwas nicht da.
Ja, wahrscheinlich bräuchte man da jetzt nochmal ein bisschen Hintergrundwissen und es wird wahrscheinlich irgendwie Sinn machen.
Ja, es wird wahrscheinlich irgendwie Sinn machen.
Ja. Aber stimmt, da kommt dann...
Müsst ihr mal eure Theorien in die Kommentare schreiben, warum die nicht die Lasguns von Anfang an benutzen. Ich meine, Haupttheorie ist, dass die irgendwie die Schilde erstmal ausschalten müssen von dem Ding oder sowas. Aber sowas machen die ja nicht. Also, obwohl der Ornithopter hat Schilde.
Der hat Schilde, ja.
Und vielleicht hatten die Angst, den Ornithopter zu treffen. Und dann wäre so eine Nuklearexplosion passiert. Weil den Ornithopter zerstören sie ja mit einem herkömmlichen, mit einer herkömmlichen Raketenwerfer.
Ja.
Ja. Ja, ist schon.
Das lernt man dann in Waffenkunst.
Dune, für Waffenkunde. Dune.
Ja. Waffen- und Schildkunde.
Waffen- und Schildkunde, ja. Ja. Ja.
Aber stimmt, genau. Dann danach kommt tatsächlich diese relativ schnell aneinander gecuttete Szene, wie so Zeit vergeht, nenne ich es mal einfach.
Ja.
Für mich wirkte diese Szene so ein bisschen wie so ein kleiner Mini-Trailer.
Ja.
Also irgendwie hat er... Es war nicht dieses Typische, wo man so sieht, also hin und wieder hast du ja so einen Sonnenaufgang und Untergang, was dann so im Zeitraffer läuft, wo man weiß, ah, jetzt ist viel Zeit vergangen. Und hier war wirklich so Cut, 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 nächste Szene, nächste Szene, nächste Szene.
Ja, was dabei aber auch, was wir bisher noch nicht drin hatten, was auch wichtig ist, ist die Beziehung zu Charney dann, ne? Also die, zum einen diese Exkursion auf die Stilger Paul schickt, einfach durchquer mal die Wüste da,
yep.
Wo Charney ihnen dann mal hilft. Und ich fand, das war eine ganz fantastische, das haben sie super gemacht, dass da die Verbindung zwischen Charney und Paul zu zeigen, mit diesem Sandwalk together.
Ja.
Das war schon sweet. Also fand ich beim zweiten Mal gucken auch so sehr stark, also hat seinen Effekt nicht verloren.
Nee, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und ich fand aber auch cool, wie einfach Stilger Paul das so in die Wüste schickt, ne? Ja, ja. Und dann nicht auf die Jins hören und einfach irgendwie, man hat irgendwie das Gefühl, das ist auch so ein halber Komiker, der Dude.
Ja, ja, das so. Und das mit den Gins, auch beim zweimal gucken war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der das ernst macht.
Keine Ahnung.
Weil es in den Büchern gibt es auf jeden Fall, weiß ich auch noch, dass die Gins in der, also Gin ein Thema ist in der Wüste.
Also, aktives, also aktiv vorkommt oder
nicht? Nee, dass die Fremen aber immer, wenn die, ich glaube, ist das auch, wenn die das erste Mal Paul und Jessica treffen, dass sie die irgendwie kontaktieren und sagen, hör mal, seid ihr Menschen oder Gins?
Kann sein.
Aber das ist, könnte jetzt auch. Das ist zu lange her. Das ist zu lange her.
Filmpalabra, aber Fiedelfacken.
Ja. Ja.
Also Paul bekommt auf jeden Fall dann noch die ganzen Visionen nochmal mit dem Heiligen Krieg und ist deshalb ja auch die ganze Zeit so ein bisschen abgeneigt, die Fremen, sag ich mal, so komplett als ja, Diktator zu führen.
Wo sind wir gerade? also wir hatten jetzt, bei dem Zeitraffer sind wir noch, ne?
Genau, ja, ja, da war ich. Und danach kommt im Nachhinein dieser eine der krassesten Szenen, der Sandwurm-Ritt. Oh, ja. Also da können wir auch von mir aus gerne hingehen.
Ja, ja, lass hingehen. Also wir hatten noch die Usul-Szene, ne, wo er seinen Namen bekommt. Die ist nicht ganz unwichtig. Aber die ist davor, glaube ich.
Nee, ja, doch, vielleicht schon.
Ja, doch,
doch kann gut sein, ja.
Weil ich glaube, danach kommt der Zeitraffer. Also sie haben dieses coole Wüstenzelt und dann sitzen die da drin und dann... Nachdem die den Harvester zerstört haben. Genau. Dann, ja, dann sitzen sie im Zelt.
Genau, stimmt.
Und dann sagt Stilgar, du brauchst meinen richtigen Namen.
Und dann, erstmal kriegst du Usul.
Ja.
Und dann kannst du dir noch irgendwas Cooles aussuchen.
Und dann Muad'Dib.
Muad'Dib, die Wüstenmaus.
Mhm.
Wo erst so ein paar Leute lachen, aber im Nachhinein sagt Stilgar auch nochmal, wofür Muad'Dib steht. Und ja, dass es eigentlich ein ziemlich guter Name ist.
So, und jetzt kommt der Zeitraffer.
Dann kommt der Zeitraffer. Dann kommt der Sandwurm.
Dann kommt der Sandwurm. Let's fucking go.
Ja, hatten wir auch schon in der Kurzkritik gesagt, das ist eine der eindruckvollsten Szenen. Und ich glaube, Denis Villeneuve hat in irgendeinem Interview auch gesagt, das ist eine seiner Lieblingsszenen, aber auch seiner aufwendigsten Szenen, weil das natürlich eine ist, die man sehr verhunzen kann. Hat er auf keinen Fall verhunzt. Hat er wahnsinnig gut gemacht. Und ich, ja, man sitzt einfach gefesselt da.
Ja. Und ich muss auch sagen, das haben sie, das hat er einfach so clever aufgebaut, zum einen, wie die sich alle auf die Düne setzen und er geht auf die andere Düne und haut dann so in den Sand rein und so weiter und so fort. Aber dann insbesondere, wie die Kamera positioniert ist, dass du Paul im Vordergrund auf der Bühne siehst, du siehst eine riesen Wüstenlandschaft im Hintergrund und dann siehst du auf einmal nur, wie der Wurm kommt. Und das fand ich, das hat so gut funktioniert.
Und du hörst, wie der Wurm kommt.
Du hörst wieder. Und du siehst, wie die Fremen darauf reagieren. Und denkst, oh shit, das ist ja ein Riesenwurm. Und auch dieses, dass Paul dann so leicht nach rechts und links geht, um abzupassen, wo der Wurm auf ihn trifft.
Mhm.
Super cool gemacht. Super cool gemacht.
War richtig geil, ja. Auch, dass man das so aus der Sicht zum Teil von den Fremen, also die gucken ja wie bei einem Fußballspiel erstmal so zu. Ja, geil. Ja. Das fand ich auch richtig cool gemacht.
Ja.
Ja. Und dann springt Paul rauf und setzt diese coolen Widerhaken ein. Und da auch so ganz kurz zum Hintergrund, wie funktioniert das mit dem Wurmreiten? Es wird zumindest so ein bisschen angerissen im Buch. Man öffnet, sag ich mal, diese Ringelemente, die der hat. Und das ist das, wo der Wurm unter anderem durchatmet, beziehungsweise der Wurm möchte unter allen Umständen verhindern, dass da Sand reinkommt. Müssen wir einfach akzeptieren und so hinstellen. Das heißt, dadurch, dass man das dann öffnet, verhindert das einerseits, dass der Wurm abtaucht, weil dann Sand reinkommen würde. Und dadurch kann man den auch so in gewisser Weise so ein bisschen lenken, indem man immer so eine Ringplatte öffnet und der sich dann diese Seite immer nach oben dreht. Das ist so ganz leicht der Hintergrund und wie das Wurmreiten funktioniert.
Ja. Wir hatten, falls ihr die spoilerfreie Kritik gesehen habt, da hatte ich eine Frage, die sich mittlerweile geklärt hat durch Recherche.
Ja.
Weil wovon ich ein bisschen irritiert war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war, es gibt dann ja die Szene, wo Jessica gen Süden reist und sie ist mit so einem ganzen Gefolge auf einem Sandwurm drauf und hat selbst auch noch so eine Sänfte quasi, in der sie da transportiert wird. Und man fragt sich, finde ich, schon im ersten Moment, wie sind die alle da drauf gekommen? Weil so eine Sänfte, bei so einer Aktion mit so Ringhaken und so weiter da drauf zu kriegen, muss ja ein bisschen komplizierter sein. Jetzt habe ich allerdings noch mal ein bisschen nachgelesen und nachgeforscht, weil ich dachte, ja, das wird, also Frank Herbert ist jetzt nicht jemand, der etwas nicht zu Ende denkt. Also da wird schon irgendwie eine Lösung für geben. Und vermutlich, zumindest bin ich zu dem Ergebnis gekommen, scheint es so zu sein, dass diese Sandwürmer, wenn du die eine ganze Weile geritten hast, dann sind die immer müde und bleiben liegen an einer Stelle. Mhm. Und dann kannst du natürlich draufpacken, so wahrscheinlich.
Und absteigen.
Und absteigen auch.
Auch wichtig. Ja.
Genau. Und wahrscheinlich haben sie es dann so gemacht. Die haben einen müde geritten, quasi im Kreis oder so, und dann alles draufgepackt. Und dann, als er sich erholt hatte, der Sandwurm, wieder losgeballert. So kann ich es mir nur erklären. Vielleicht gibt es eine bessere Erklärung, aber zu dem Ergebnis bin ich gekommen.
Also ist wahrscheinlicher, als wenn die das Ding so in freier Fahrt draufgeworfen haben, also
diese Sänfte. Ja, vor allem, das sind ja auch alte Leute und Kinder und so weiter dabei. Also
obwohl auch die alten Leute und Kinder bei den Fremen extrem krass sind.
Das stimmt.
Das wird auch immer wieder betont.
Das stimmt.
Ja, aber geile Szene einfach.
Ja.
Und dann auch dieser kleine Moment, wo Paul dann ja so halb am Surfen ist und dann es irgendwann schafft, so richtig aufzustehen, dann ballert die Musik rein von Hans Zimmer. Und dann weißt du, ja, genau, deshalb bin ich im Kino. Gänsehaut, let's go.
Das ist auch einer der lautesten Filme, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ist mir nochmal aufgefallen, jetzt, als ich den beim zweiten Mal gesehen habe. Der ist laut. Es ist geil, aber der ist, boah.
Aber ich muss auch sagen, der erste war jetzt auch nicht ohne.
Nee.
Also wenn da gab es so ein paar Szenen.
Ja.
Ja. Das war schon krass, ja.
Gut, weiter geht's.
Weiter geht's. Genau, es kommen weitere Gorilla-Attacken, unter anderem wird so ein Spice-Depot angegriffen von Glossurabban, also von dem, ja, der gerade so ein bisschen über Arrakis herrscht, und Glossurabban muss da fliehen tatsächlich, was auch sehr untypisch für Hakon ist.
Muss auch sagen, das hat er einfach auch dumm gemacht. Also
die Szene ist auch dumm.
Ja, ne?
Also, ja, er ist ein bisschen dumm.
Muss man ehrlich sagen, also. Weil auch, als ich die Szene das zweite Mal geguckt habe, die ist inszenatorisch super cool. Aber was Rabban sich dabei denkt, ist halt auch einfach so, ja gut, du ballerst da irgendwie so Staub in die Luft und so weiter an diesem Erdhügel und dann gehst du ohne Luftdeckung auf den Boden.
Ja.
Ist halt auch einfach nicht so clever gegen die Fremen. Aber war eine visuell eine sehr, sehr coole Szene. Ich fand sie nur dafür, dass normalerweise da alles immer so super durchdacht ist und so weiter, war schon dämlich vom Rabban.
Das war schon dämlich, aber da muss man auch mal den Hintergrund erklären, dass sich die meisten Leute oder fast alle denken, dass die Fremen einfach so eine popelige Anzahl von 1000 Leuten da irgendwo sind und niemand weiß, dass es wirklich Millionen sind. Und ich denke mal, dass Glossurabban da einfach dachte, ja, da sind vielleicht nochmal so 10, die hole ich mir jetzt und hole mir endlich diesen Paul.
Er ist ja auch in dem Film wirklich nicht besonders heller. Also
nee.
In den Büchern auch nicht.
Tatsächlich. In Büchern auch nicht. Das war also auf jeden Fall nicht so wie der Baron vergleichsweise.
Ja.
Oder wie Feldrauter. Feldrauter ist übrigens sein Bruder. Das hatte ich auch nie so ganz auf dem Schirm.
Ich dachte, das wären Cousins oder sowas.
Aber nee, ist das nicht der Bruder.
Okay. Na, sehr gesunde Familie.
Auf jeden Fall. Genau, und durch diesen Angriff auf das Spice-Depot und diese ganzen anderen Angriffe kommt dann irgendwann dieser Name Muad'Dib dann auch beim Imperator an.
Ganz kleine Sache nur.
Ja, ja.
Was mich super interessiert hat daran, ist, wie diese Rollen funktionieren. Diese, also der kriegt ja, die Nachricht ist ja so eine Metallrolle.
Ach so,
wo die Schrift, das ist nur eine Kleinigkeit, aber so Sachen finde ich immer faszinierend. Mhm. Weil ich denke mir so, das ist ja super ineffizient. Weil auf so eine Rolle kriegst du ja nicht so viel drauf. Deswegen wollte ich sofort wissen, wie funktioniert diese Metallrolle, dass da so viel draufsteht und warum ist das besser als ein Blatt Papier?
Oder wie eine Funknachricht.
Oder eine Funknachricht oder sowas. Vielleicht kann es nicht gefälscht werden oder sowas. Who knows?
Ich könnte mir irgendwie sowas vorstellen.
Sieht cool aus, aber ja. Dieser Metallzylinder.
Aber schreibt nicht Prinzessin Irulan auch auf irgendwie so einer Rolle?
Wahrscheinlich, ne? Also muss ja irgendwie.
Ist das einfach in der Kultur, ja, Computer gibt's ja nicht, das ist einfach so der Standard und sicherer als Papier.
Vielleicht kann man die auch irgendwie so drehen, dass die so sich ineinander dreht, weißt du, also dass es eigentlich wie eine aufgerollte Pergamentrolle ist. Mhm. Und irgendwie, aber es wirkte nicht so, finde ich, es wirkte so wie ein Eisenstab, auf dem einfach was draufgedrückt ist.
Ich könnte mir immer so eine Pergamentrolle gut vorstellen. Man muss ja sagen, Frank Herbert war ja auch sehr inspiriert von, ja, sag ich mal so, der arabischen Welt. Und da hast du ja auch so dieses...
Du hast immer noch nicht Lawrence of Arabia gesehen, oder?
Nein.
Guck dir den jetzt mal an.
Ja.
Weil, noch stärker als beim ersten Film...
Ja.
Noch stärker als beim ersten Film, merkst du halt, dass Frank Herbert inspiriert war von, wie heißt das, die Säulen... Die sieben Säulen, weiß nicht, auf jeden Fall das Buch.
Auf dem Lawrence von Arabien basiert?
Genau, genau.
Okay.
Genau. Seven Pillars of Wisdom, kann es sein? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn man nämlich Lawrence of Arabien gesehen hat, da siehst du so viele Parallelen. Wirklich, also das ist schon hier und da offensichtlich, okay, was die Inspiration für Dune war auch. Und ist auch ein guter Film. Also. Und wenn man jetzt einmal in der im Wüstenmodus ist, wenn du gerade deine Dune-Ingenieurswissenschaften studierst, dann kannst du dir auch mal Lawrence von Arabien anschauen.
Genau, der wird dann nämlich auch, wenn man das studiert, wird er ganz am Anfang als Auftaktveranstaltung gezeigt.
Genau, 4 Stunden
lang. Sehr geiler Studiengang. Lass mal einen Studiengang machen. Lass mal einen richtig geilen Studiengang machen, wo man ein paar Filme sieht und ein paar Dinge lernt, die man eigentlich nicht braucht.
Können wir auch so einen Herr-der-Ringe-Kurs machen? Herr-der-Ringe-Ingenieurskunst?
Ja.
Das ist nicht so viel Ingenieurskunst in Herr der Ringe, ne?
Doch schon. Ja, aber es gibt da vielleicht, dann gibt es halt so ein paar Zauberei-Hintergrundfakten.
Mich hat schon immer interessiert, wie dieser, willkommen komplett vom Thema auszuwerden, aber dieser Rambock bei Minas Tirith, weißt du, dieses Krokodil. Dieser
fette Hund,
oder? Ist das ein Hund?
Ja, aber ich weiß, wen du meinst,
auf jeden Fall. Ja, mit dem sogar Namen. Und ich dachte immer, das kann doch nicht die optimale Form sein für einen Rambock. Hat der nicht auch so Klauen noch so? Keine Ahnung.
Das werden wir untersuchen.
Das werden wir untersuchen und dann Studiengang eröffnen.
Ja.
Na gut. Fantasy-Ingenieurskunst. ja.
Genau. Wir bekommen dann beim Imperator noch so ein bisschen die Pläne vom Imperator. Wir gehen jetzt vielleicht ein paar Sachen doch ein bisschen schneller durch.
Aber,
nee, doch nicht.
Nee, ich muss nämlich noch eine Sache fragen. Ich hätte so gerne die Nachricht auch gelesen, was Paul ihm jetzt genau geschrieben hat, dass er quasi ihn herausfordert, zu Arrakis zu kommen.
Mhm.
Weil danach ist ja quasi so festgesetzt, okay, anscheinend fahren wir nach Arrakis. Und das ist ja offensichtlich auch eine Falle. Also es ist ja nicht so, dass der Imperator sich nicht gedacht haben würde, das könnte eine Falle sein. Das ist ja offensichtlich eine Herausforderung.
Ich weiß auf jeden Fall, dass in den Büchern der Imperator sich sehr, sehr unangreifbar fühlt und nicht weiß, was, sag ich mal, für eine Gefahr noch davon ausgeht, weil das Haus Atreides ja ausgelöscht ist. Ich glaube, von der Falle redet er gar nicht und der nimmt irgendwie daraus so seinen ganzen Stab mit. Also das wird er so ein bisschen als so spaßige Abenteuerreise deklariert.
Hm. Ja, kann sein. Gut, sorry.
Jetzt aber schneller voran. Weil da kommen dann die Bene Gesserit auch nochmal ins Spiel.
Ja.
Also das ist ja einmal diese oberehrwürdige Mutter, die da den Imperator berät.
Gaius Maius Mahelem.
Mohiam oder so heißt sie,
genau, glaube
ich. Aber wir erfahren auch, dass Prinzessin Irulan, sag ich mal, von der Bene Gesserit ausgebildet wird. Und ich muss leider sagen, weil die Bene Gesserit waren sonst immer so eine merkwürdige, spannende, ja, mysteriöse Hintergrundgesellschaft, die da alles irgendwie so im Dunkeln geplant hat. Und die haben ein bisschen an Coolness und Ehrfurcht verloren dadurch.
An Mystik.
An Mystik verloren, ja.
Weil du das Gefühl hast, das sind fast nur politische Spieler.
Ja, das sind einfach, sie wirken da so ein bisschen wie alle Menschen, die über so normale Dinge reden. Vergleichsweise.
Vergleichsweise.
Ja, ja, das ist natürlich übertrieben gesagt, aber ich fand sonst immer, war das so sehr, wow, die Bene Gesserit, keiner weiß, was die machen. Super spannend.
Ich fand, die Szene war eine der Hauptszenen, wo du quasi das Gefühl hast, dass der Imperator überhaupt nicht die Zügel im Hand hat, sondern halt, dass die Bene Gesserit, sie haben ihm gesagt, dass die Atreides auf nach Arrakis geschickt werden sollen.
Ja.
Sie hat dafür gesorgt, quasi, dass es sowohl in den Atreides den einen Anwärter für den Kwisatz Haderach gibt und Fate Router und so weiter. Mhm. Und sie weiß auch, dass kein Weg herausführt, ohne dass der Imperator seinen Job verliert und nur Irolan halt einen davon heiraten muss. Also deswegen wirkte der Imperator so unglaublich machtlos, ähnlich eigentlich wie Leto in dem ersten Film, wo du auch das Gefühl hast, der hat überhaupt keine Agency, also der kann überhaupt nichts beeinflussen. Der wird einfach sterben. Und ja.
Aber es gibt da nochmal kleiner Hinweis zu Dune Prophecy, soll Ende dieses Jahres rauskommen. Da geht es dann nochmal um die Entstehungsgeschichte der Bene Gesserit, die etwa 10.000 Jahre vor der aktuellen Handlung sind. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf, weil eigentlich, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber die wollen über mehrere Generationen auch jemanden, ja, mehrere Häuser kreuzen und einen Kwisatz Haderach heranzüchten, sage ich mal. Und warum das so spektakulär und spannend ist, erfahren wir dann Ende des Jahres.
Das wird spannend, wie die schaffen wollen, das Production Design irgendwie anzupassen. Weil das Production Design von dem Film ist halt so teuer und so aufwendig.
Ja.
Und das ist leicht, glaube ich, in der Serie, dass sie dann enttäuschend ist, weil das Production Design nicht mithalten kann.
Ja, aber noch bin ich optimistisch.
Ja, ja.
Bock.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gut.
Dann springen wir aber zum ersten Mal runter von, mehr oder weniger zum zweiten Mal runter von Arrakis. Und es geht in die Welt der Harkonnen, in die gute Schwarz-Weiß-Welt.
GD Prime. Super cool. Also
cool. Nächste Szene.
Nee, also was ich da halt einfach inszenatorisch ein Geniestreich finde, ist halt diese Infrarotaufnahmen und dann dieses, wie das auch eingeführt wird, mit zwei Shots. Einmal wie der Baron von rechts nach links aus dem Inneren auf den Balkon fährt.
Ja.
Und du siehst von normaler Belichtung in Infrarotbelichtung, also diese Veränderung siehst du dann. Und dann siehst du das Gleiche nochmal bei dem Bene Gesserit, wo das Komische ist, dass die schwarze Umhänge haben, während die da durchgehen. Und dann kommen die ins Licht und die werden blendend weiß. Und dann weißt du halt irgendwas, das ist nicht herkömmlich. Genau, das ist nicht herkömmlich irgendwie. Ja, und dann siehst du halt diese dreieckige Arena da unten mit Fate Router.
Ja, das wird alles ja nur sehr kurz angerissen, beziehungsweise ich glaube, wenn man den Film so zum ersten Mal sieht, weiß man einfach nicht, was ist jetzt da los. Und eigentlich gibt es da sehr, sehr viel Hintergrundstory. Ganz einfach mal gesagt, was so ein bisschen der Plan auch von Baron Harkonnen ist. Glossorabban verkackt sich ja ein bisschen auf Arrakis und geht da sehr zerstörerisch und böse vor. Und der Plan von Baron Harkonnen ist so ein bisschen Fate Router, der auch eventuell ein Kwisatz Haderach sein könnte, den so als Erlöser dann nachher nach Arrakis zu schicken. Das sage ich mal, die ganzen Fremen, den dann ein bisschen positiver wahrnehmen. Läuft im Nachhinein alles nicht so, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum Fate Router eigentlich auch so ein sehr, sehr wichtiger Charakter ist.
Ja, ja. Und jetzt kommen wir auch zu dem großen Punkt, zu dem einem der ersten Charaktere, die einfach fehlen in dem Film, die hier sehr wichtig werden, Tufia Harad, der tatsächlich im Buch für die Harkonnen arbeitet zu diesem Zeitpunkt.
Weil er glaubt, dass alle Atreides tot sind.
Genau, genau. Und weil er noch zusätzlich glaubt, dass Jessica dafür verantwortlich ist, dass, oder?
Das war doch so. Gurney Halleck glaubt das.
Da kommen wir gleich aber mal Tufia Harad
auch. Tufia vielleicht auch. Vielleicht,
ich glaub, Tufia glaubt das auch. Dass Jessica verantwortlich ist für den Untergang von Leto. Und das quasi, weil ich glaube, er glaubt noch, dass Jessica lebt und will Rache. Oder verwechsel ich jetzt gerade mit Gurney?
Gurney will das. Möglich. Kann sein, dass Tufia das auch will, aber Gurney Halleck will das. Können wir gleich nochmal drauf kommen.
Aber da gibt es dann ganz komplex, das kann man jetzt auch nicht ganz entangeln, aber wirklich so 3-4 Verschwörungen innerhalb dieser Szene, die sich alle ineinander weben. Denn es gibt einmal Tufia Harad, wo man nicht genau weiß, was sein Plan ist. Man hat nämlich ein bisschen das Gefühl, dass er Fate Router töten will in dieser Szene, dadurch, dass er einen der Gefangenen nicht unter Drogen setzen lässt.
Ja.
Dann gibt es Fate Router, der das weiß, aber sich die Klingen, also die falsche Klinge vergiftet hat, weil in den Büchern ist es so, dass der hat zwei Messer Und jetzt vertausche ich das bestimmt. Und eins der beiden ist vergiftet und eins nicht. Und normalerweise ist irgendwie immer das Weiße vergiftet und das Schwarze nicht. Mhm. Aber er hat es gedreht, glaube ich, ne? Irgendwie so.
Er spielt auf jeden Fall mehrfach so ein doppeltes Spiel.
Genau. Und dann gibt's noch den Baron, der das alles so grob im Blick hat und halt auch tatsächlich Fate Rauter etablieren will als sein Nachkommen und als Held so. Also das ist äußerst kompliziert, aber auch super spannend in den Büchern. Und das hier ein bisschen runtergedampft, ja. Nicht komplett, aber so zwei oder drei Dimensionen fehlen da schon.
Das, ja, auf jeden Fall. Two for Havel wurde sogar gefilmt. Also es gab Szenen mit denen, die aber alle rausgecuttet wurden. Und das finde ich richtig schade, weil das war einer der coolsten Charaktere im ersten Buch.
Jetzt im ersten Film. Kann man vielleicht auch sagen, Tobi hat mir letztens die schreckliche Nachricht gebracht, dass Danny Villeneuve nichts von Extended Versions hält. Und es keine Extended Version von Dune oder Dune 2 geben wird, was mein Herz schmerzen lässt.
Meins auch.
Gut, weil wir da beim letzten Kritik noch drüber geredet haben. Aber,
ja. Ja, wie fandst du die Arena-Kämpfe?
Ich fand den Arena-Kampf an sich gar nicht so beeindruckend.
Ich also, auch nicht.
Ne?
Ne. Nee, irgendwie.
Ich muss auch sagen, Austin Butler, der tut's für mich meistens nicht so. Also ich finde, der ist immer so ein bisschen edgy Teenager drauf, mäßig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber der ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich finde den nicht besonders charismatisch tatsächlich. Und den Kampf fand ich auch nicht so beeindruckend.
Nee, weil man einfach auch diesen ganzen Hintergrund, was du erzählt hast mit diesen Klingen und was da eigentlich gerade für ein Spiel, also wie viele verschiedene Spiele da gespielt werden, das bekommt man einfach nicht mit. Also im Nachhinein wirkt es einfach wie irgendein Kampf, den er easy bestreitet und fertig. Deshalb, also mich hat es auch nicht wirklich umgehauen. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr Emotionen auch gewünscht.
Hast du auch im allerersten Moment gedacht, das wäre Dr. Yue, der Kämpfer, der eine?
Ich dachte eher, also dachte ich am Anfang, aber ich hatte eher gehofft, dass Gurney Halleck oder irgendwer da, oder irgendein bekannter Atreides da noch ist. Aber Dr. Yue ist, glaube ich, da schon
tot. Der ist schon tot, ja. das kann nicht sein. Aber im allerersten Moment dachte ich, das wäre Dr. Yue. Mhm.
Ja. Ja, und es gibt eigentlich noch viele, viele andere Charaktere. Also man sieht da ja zum ersten Mal Lady Fenring.
Leia Seydoux.
Genau. Und eigentlich gibt es noch den Mann von ihr. Das ist nämlich auch so ein Mentat und Attentäter, der eigentlich auch super spannend ist. Das ist so der ein bisschen Best Buddy vom Imperator, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube auch.
Ja, leider auch rausgelassen worden.
Auch, ja.
Weil der spielt eigentlich auch nochmal eine große Rolle bezüglich Pauls Vision.
Ja.
Weil der irgendwann da ist und Paul hat den vorher nie in den Visionen gesehen und weiß dann nicht, ob der nachher der ist, der den töten wird. Also eigentlich eine sehr spannende Figur.
Aber an den Szenen finde ich auch, gerade so an den Szenen und quasi bei der letzten Thronszene, das sind die Szenen, wo ich gemerkt habe, ah okay, hier sind eindeutig Charaktere, die fehlen. Und das war da auch ähnlich,
ja. Ja.
Gut. Sollen wir die Leia Seydoux und also die Fenring Fate Rauter Sache mal so ein bisschen links liegen lassen, dass
ja.
Der auch
von Tom Jabbar getestet wird und die ein bisschen da über die Binde geredet wollen wissen, könnte der Quisas hat er Rach werden oder nicht.
Genau. Und dann machen wir mal, Fate Rauter wird nach Arrakis geschickt, mit seiner schönen Militärparade da, die ganz klare Hitler-Vibes hatte da, mit auch diesem komischen, die haben ja diesen, oh, das wird mal ein Mikrofon haben, aber die haben diesen Move nach unten gemacht, hast du das gesehen? Das ist so ein, das war ein bisschen wie ein Hitler-Gruß
nach unten.
Ja, ja. Aber naja, war also eine eindeutig,
Wir sind die Bösen
Geste. Ja,
ja. Ja. Aber ich finde, das fällt auch nicht schwer zu merken, dass sie die Bösen sind. Die sind da auf so einem furchtbaren Schwarz-Weiß-Planeten und es wirkt wirklich alles sehr düster und clean und unangenehm.
Ja.
Wenig Freude.
Und dann übernimmt Fate Rauter quasi den Job vom Rabban auf Arrakis und lässt ihn kurz den Stiefel küssen.
Klassischer Move, was man so mit deinem Bruder macht.
Ich weiß nicht, wie du mit deinem Bruder
gehst. Nein, nicht so.
Ja.
Und dann kommt Gurney Halleck zurück.
Ja.
Der, sag ich mal, den Angriff auf Atreides da, also auf die Atreides überlebt hatte und sich als Schmuggler etabliert hat. Also der harvestet selber so ein bisschen. Da gibt's immer mal wieder so ein paar eigentlich auf Dune. Und ja, verkauft so ein bisschen das Spice.
Ja. Und es gibt eine kurze Balisat-Szene mit ihm, wo er Balisat spielt. Das fand ich sehr cool. Das Problem ist, ich habe den Film jetzt zweimal auf Deutsch gesehen. Ich will den eigentlich noch in OV sehen, weil ich will diese Szene von Josh Brolin halt im Original hören, wie der da singt. Weil der singt halt da auf Deutsch und was.
Ja.
Und habe es noch nicht im Original gehört, tatsächlich.
Ich einmal.
Ja,
und? Ja, aber das war das zweite Mal, dass ich ein bisschen cooler fand. Deshalb weiß ich nicht, ob das rein Englischen war. Aber es ist bestimmt keine falsche Idee, das Original mit Untertitel zu gucken. Oder Original.
Ich muss auch generell sagen, Gurney, das vermisse ich ein bisschen in dem Film, weil ich fand den immer super cool in den Büchern mit seinen ganzen Zitaten und seinem, dass er immer wieder Gitarre spielt, also Balisette spielt zwischendurch. Und das haben sie zu 90% rausgenommen aus dem Film.
Der ist nicht mehr so ein super sympathischer Dude.
Der ist eher so die harte Kante, ne? Und
ja, also der hat auch einen großen Hass. Also der ist irgendwann früher von den Harkonnen versklavt worden. Ich glaube, seine Frau ist getötet worden und so. Und Leto hat ihn dann aufgenommen, deshalb mag er die Atreides natürlich sehr gerne und hasst die Harkonnen. Aber er war dabei, fand ich, immer so ein sehr sympathischer Typ, also auch während er Paul, sag ich mal, so trainiert hat und sowas. Und das fehlt mir ein bisschen jetzt mittlerweile.
Ja, auch weil er hier dann später so diesen Einschlag hat, dass er halt Paul dazu treibt, quasi den Krieg anzufangen. Ne?
Hm?
Deswegen kommt er auch wirklich nicht so sympathisch rüber. Und direkt mit den Atomwaffen um die Ecke kommt.
Ja, ja.
So, also übrigens.
Paul, hier, ich habe hier nochmal ein paar Geschenke für dich.
Ja, ja.
Ja, aber ich fand erstmal die Szene auch nochmal cool, wie der Harvester da wieder von den Fremen überfallen wird.
Mhm.
Und Paul dann auch, das ist auch nochmal so ein kleiner Flashback zum ersten Film, Gurney an den Schritten erkennt.
Ja.
Das zeigt so auch diese tiefe Verbundenheit, diese Freundschaft.
Ja.
Und eigentlich ist auch so, dass Gurney halt von den ganzen anderen Fremen erstmal überhaupt nicht akzeptiert wird, weil das ist irgendein Fremder. Aber Paul den nach und nach, sag ich mal, dann das Vertrauen schenkt. Nächste Szene?
Ja, durchaus. Ja.
Durchaus, ne? Weil ein paar haben wir noch vor uns.
Ja,
aber sonst müssen wir irgendwann eine Pause einlegen und später weiterhören. Jessica ist in den Süden gereist und ist bei den, ich nenne es jetzt einfach mal, Mini-Sandwürmern.
Ja, oder bei dem Mini-Sandwurm. Ist ja immer nur einer.
Ist das immer nur einer?
Das sagen die doch extra.
Ah.
Oder weil die sich einer. Sonst auf den Tod bekämpfen würden.
Ich dachte, es wäre immer einer in einem Becken.
Ach so, vielleicht haben die mehrere Becken, das kann natürlich sein. Ne?
Ich meine, das sind insgesamt mehrere von den
Züchten. Ja, ich meine, sie haben ja später noch einen zweiten. Also ich glaube, die sterben ja bei diesem Vorgang.
Genau. Also da wird auch nochmal erklärt, warum dass die Sandwürmer Wasser nicht vertragen können. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum die Fremen, sag ich mal, immer das Wasser von den Toten absaugen und dann erst die Klopfer rufen. Und ja, Sandwürmer halten sich immer vom Wasser fern.
Und wenn sie ertränkt werden, geben sie quasi diese blaue, oder öffnen sich so krass, dass du diese blaue Suppe da abpumpen kannst.
Wasser des Lebens,
nicht die blaue Suppe. Hast du dich auch gefragt, was das jetzt genau ist? Ist das vielleicht von irgendeinem Organ?
So, das ist, habe ich mich gefragt. Das kommt dann in Biologie für, Biologie irgendwann. Nee, kann ich dir nicht ganz sagen. Also die Würmer sind ja indirekt auch dafür, irgendwie die scheiden ja auch so Melasse oder diese Dune-artigen Spice-Sachen aus. Also die sind ja auf jeden Fall verantwortlich dafür,
Melange, dass
auch Melange ausgeschieden wird. Und ich denke mir, dass das irgendwie eine andere Form davon ist.
Hm. Also das Pure, ne? Das,
ja, genau.
Das Destillierte quasi.
Ja. Ja, sah aus wie so ein bisschen, hier ist nochmal dieser Blue Carousel.
Ich fand wie Powerade.
Oder wie Powerade. Wirkt, glaube ich, aber etwas intensiver.
Ja. Obwohl ich mich damals auch schon so gefühlt habe wie Paul, nachdem ich schon mit Powerade getrunken
habe. Ist auch so Zucker am Boden.
Drei Tage im Koma.
Ja. Jessica will auf jeden Fall dann vorbereiten, dass Paul das auch nimmt.
Ja.
Ich glaube, das ist auch in den Büchern anders. Da entscheidet sich Paul selber dafür, das zu nehmen. Und Jessica ist eher schockiert davon.
Entscheidet sich ja später auch. Ja, ist das so?
Ja.
Das habe ich nicht mehr so im Kopf.
Ich fand die Szene aber cool. Also ich muss sagen, ich fand dieser Mini-Sandwurm, der sah so eine Mischung aus CGI und echtem Vieh aus.
Mhm.
Also es hat mich an so ein paar Star-Wars-Sachen erinnert.
Das hat mich an Alien erinnert, so ein bisschen.
Alien, ah.
Aber ja. Aber ich fand das ganz lustig. Ganz lustig. Sah aus wie der Schwanz von Jabba the Hutt. Also der,
yeah.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und ich finde auch, dass die Szenen wichtig waren, um zu etablieren. Ich meine, das hat Paul auch so ein bisschen in seinen Visionen dann. Aber dass Jessica sich zum Antagonisten entwickelt, quasi, das ist ja schon eine große Shift in der Narrative. ist ja vorher schon so, weil du siehst sie ja, wie die so durch den Siege schleicht und so weiter und mit ihrem Baby redet. Und du hast das Gefühl so, oh, okay, was geht mit der Braut ab? Aber
die wirkt einfach verrückt.
Ja. Genau, sobald die dann im Süden ist, finde ich, ist das noch viel eindeutiger, dass sie halt im gewissen Sinne eine Antagonistin ist. Oder zumindest jemand, der sein ganz eigenes Spiel spielt.
Ja, obwohl es nachher immer schwerer ist zu sagen, wer ist jetzt eigentlich der Antagonist
in dem Film. Exakto.
Das finde ich auch gut, weil am Anfang hat man doch dieses sehr klare Schwarz-Weiß-Bild.
Ja.
Ne? Gut und gut gegen Böse, Atreides gegen Hakon. Aber das wird dann doch ein bisschen kritischer nach und nach betrachtet.
Ist ja auch die Idee davon.
Ne? Dass genau.
Dass quasi man das alles hinterfragen sollte. Wo sind wir, Tobi?
Wir sind dabei, dass dann
in der Wüste.
Die Hakonnen das Siege-Ding angreifen mit Artillerie.
Ja, und da hatte ich eine Frage. Mhm. Vorher, also wenn die wissen, wo das ist, warum haben die das noch nicht vorher angegriffen?
Kann ja sein, dass sie erst rausgefunden haben, wo das ist.
Das wäre eine Möglichkeit. Muss ja eigentlich, ne? Also ich meine, okay, die ballern das dann einfach so kaputt, dass es schmilzt quasi, was schon echt eine Ansage ist. Aber ich hatte halt vorher den Gedanken, dass sie gar nicht wissen, wo diese Sieges sind und dass das große Problem ist. Mhm. Aber okay, anscheinend wussten sie es, die haben sie nur nicht kaputt bekommen oder sowas. Finde ich überraschend. Also irgendwie müssen sie herausgefunden haben, wo die sind.
Aber gut. Beziehungsweise wo das eine ist im Nachhinein. Es gibt ja viele von denen. Vielleicht haben die aber auch so relativ, die ballern da ja schon einfach mal drauf. Hm. Einfach nur ein paar Dinger weggeballert. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Aber ist so ein bisschen so weil das die Artillerie ist, ne? Das ist so ein bisschen Throwback zu den Büchern. Da ist ein bisschen anders, glaube ich. Da haben die Artillerie, wenn die Atreides angreifen, ne? Beim ersten Ball. Da ist doch die ganze Sache, dass sie keine Lastguns benutzen können, weil Schilde da sind. Mhm. Und deswegen holen die antike Artillerie raus und überraschen die Atreides damit. Weil niemand mehr diese Waffen auf dem Schirm hat.
Mhm. Und es wird von den Fremen natürlich so als absoluter Frevel gesehen, weil das ein unehrenhafter Kampf ist. Was ja auch so ganz grob stimmt. Im Buch ist auch nochmal spannende Hintergrundinfo. Alia, also die Schwester von Paul, die eigentlich da schon 4 Jahre alt ist.
Sie ist schon 4, oder?
Da ist sie schon 4.
Boah, krass.
Also man merkt, eigentlich vergeht sehr, sehr viel Zeit. Die übrigens eine sehr crazy Person ist, weil die ist zwar 4, aber spricht schon wie eine der schlauesten Menschen der Welt und kann alles Mögliche. Also die ist sehr, sehr speziell. Bin ich gespannt, ob wir die dann irgendwann im dritten Film noch sehen werden. Wird auf jeden Fall interessant.
Ja, gehe ich von aus. Also man hat sie ganz kurz gesehen als Anya Taylor-Joy
in
dem Film. Das war sie quasi.
Ja, wo sie zumindest dann älter ist.
Ja.
Und eigentlich, auch eine große Änderung zum Buch, Paul hat eigentlich schon einen Sohn mit Shani.
Stimmt.
Lito den Zweiten, und der wird auch bei diesem Angriff getötet.
Stimmt.
Und da merkt man schon, Paul, also Shani ist komplett zerstört davon natürlich, und Paul ist so,
gefühlt
ist schon so ein bisschen weg von der Menschlichkeit an der Stelle.
Gefühlt juckt ihn das gar nicht in den Büchern.
Also, er sagt sowas wie wir, dann müssen wir wen Neues zeugen.
Ja, ja.
Unter dem Motto.
Ich erinnere mich. Ja.
Hat mich insgesamt ein bisschen daran erinnert, wie Pauls Entwicklung ist, wenn du dich an Watchmen erinnerst. Der blaue
Dr.
Manhattan, der auch, sag ich mal, immer mehr so die Menschlichkeit verliert und immer mehr einfach nur so ein waberndes Ding ist.
Transzendentes Wesen und nichts mehr.
Ja.
Nicht mehr den humanitären Kern in sich bewahren kann.
Das kann man so sehr gut sagen, ja.
Ja.
Ich glaube, dann können wir so ein bisschen springen, vielleicht. Also werden so ein bisschen dann die Verwundeten da gezeigt. Fate Rauter tötet da nochmal so eine Spionin. Im Buch merkt Paul übrigens an der Stelle, dass seine Visionen immer schwammiger werden. Der hat da nur ziemlich, durch diesen ganzen Spice-Konsum ist das einfach alles nicht mehr so klar, und der sieht diese ganzen Wege nicht mehr und hat auch ein bisschen Angst, nicht mehr den klaren Weg vor Augen zu haben. Und unter anderem weiß er auch nicht, Gurney will nämlich an der Stelle dann auch Jessica töten, weil Gurney nämlich halt denkt, dass Jessica dafür verantwortlich ist, Lito verraten zu haben. Und da an der Stelle merkt Paul, das hat er überhaupt nicht vorhergesehen, in keiner von seinen Visionen. Und das ist nämlich dann auch so dieser Klickmoment, wo er sagt, okay, der muss dieses Wasser des Lebens trinken.
Ah, stimmt. So war das. Der hat sich schon zu sehr auf seine Vision verlassen zu dem Zeitpunkt und dann gemerkt, dass da sind doch gewaltige Lücken drin, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Das heißt, wir sind jetzt bei Paul reitet gen Süden.
Genau, da kommt noch eine kleine Sandwurmreise.
Ich muss ja sagen, ich fand es ein bisschen corny, wie Paul da abbiegt, quasi. Also die sind auf diesen riesigen Sandwürmern, ja, mhm, reiten gehen Süden, durch diese Stürme durch und dann biegt Paul ab, quasi so, du siehst das von oben und du siehst, wie Zendaya so rüber guckt, wie in so einem Auto.
Der Fast and Furious.
Ja, genau. Wie die, als würden die so mit Auto neben da fahren und denkst halt so, da ist überall Staub und die sollte eigentlich gar nichts sehen. Also, keine Ahnung.
Ich nehme mir kurz die Ausfahrt.
Ja, ich fand das ein bisschen corny. Und dann, ab dem Zeitpunkt geht es halt auch so Schlag auf Schlag. Und
spätestens ab da geht es wirklich sehr schnell. Ich glaube, da sind wir auch bei 2/3 des Films wahrscheinlich.
Ja, wo man eigentlich denkt, beim ersten Mal gucken, oh, gleich ist es vorbei.
Ja.
Wenn man nicht weiß, dass das ganze Buch abgedeckt werden soll. Ja. Wenn man das weiß, denkt man so, hui, hui, hui. Dann kommt aber da was. Und gefühlt ist da der Film vorbei, wenn man ihn das erste Mal sieht.
Mhm. Ja. Ja, Paul trinkt dann dieses gute Wasser des Lebens. Eigentlich liegt er da auch 3 Wochen im Koma, also eigentlich vergeht er auch nochmal wahnsinnig viel Zeit. Shani holt ihn da dann mehr oder weniger wieder. Und dann...
Weil das ist nämlich die Szene, wo ich glaube, wo dann, wo es glaube ich so war, dass Paul dann checkt, dass er nicht nur die Erinnerung von dem weiblichen Vorfahren hat, sondern auch von dem männlichen. Und das ist dieses schwarze Loch, was Jessica in ihren Gedanken hat.
Ja.
Wovor die Angst hat, wo der Kwisatz Haderach quasi reintauchen kann. Und das sind die, oder zumindest die Erinnerung von dem männlichen Vorfahren. Und Paul hat halt beides. Quasi.
Genau, das ist auch das, wo die Bene Gesserit immer drauf hinaus wollten.
Genau, so war das.
Dass da eine männliche Person gezüchtet wird. Und normalerweise jede männliche Person, die dieses Wasser des Lebens trinken würde, würde halt eigentlich sterben.
Und da finde ich, dass in dem Film das nicht als diese fundamentale Szene rüberkommt, nein, die halt so wichtig ist für alles Weitere und für generell die ganze Geschichte.
Ja, eigentlich wird da der göttliche Obermensch geschaffen, an dieser Stelle. Und ähnlich wie bei dem Ritual, wo Jessica das trinkt, ist das mir auch viel zu kurz gekommen.
Ist natürlich schwierig darzustellen, ne? Weil das auch alles wieder intern passiert, in den Köpfen, insbesondere bei Paul halt.
Ja.
Und ich glaube, es sagt das auch in den Filmen, es ist auch so, glaube ich, dass er denkt in den Büchern irgendwie, dass er nur kurz ohnmächtig war oder sowas.
Ja, der glaubte, er war 2 Sekunden weg. Ja.
Und der ist aber mehrere Wochen oder sowas knocked out.
Ja, aber da denke ich mir, gerade Denis Villeneuve, der ja ein paar epochale Szenen geschaffen hat, ne? Wir kommen ja gleich auch auf diese Rede von Paul, wo Hans Zimmer dann und im Hintergrund wummert und ein geiles Sounddesign ist, da hätte ich gesagt, dass das so ein bisschen mehr Wams ist. Also das hätte so ein geiler Gänsehaut-Moment sein müssen. Nicht, dass der da wieder wach wird, sondern dieses insgesamt, was da mit ihm passiert.
Ich meine, was cool ist wie der mit seinem schwarzen Mantel den Hügel hochläuft und der Sandwurm hinter ihm da rausballert.
Mhm.
Das sieht schon fett aus.
Das ist einfach wieder so ein ikonischer Shot, ja.
Und dann, wie er quasi durch diese Menschenmenge läuft zu diesem Meetup da von den Stammesführern.
Das gute Meetup.
Ja. Wisst ihr, wir haben beide schon drüber geredet bei dieser Kamera Flug auf diesen Berg zu. Bist du mittlerweile überzeugt, dass es Menschen sind?
Ja, ich glaube schon.
Es sind Menschen, ne?
Ja, es sind unendlich viele Menschen, aber irgendwie wirkt es so, als könnte es auch irgendwie Steine sein, ja.
Also beim ersten Mal dachte ich, das wären Steine, als diese Kamera über diese Menge fliegt und dann auf bei diesem Tempel oder bei dieser Höhle landet. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, oh verdammt, das sind alles Menschen. Crazy.
Ja, also da merkt man zum ersten Mal, wie gigantisch diese Wüstenmacht ist einfach.
Und ist auch wichtig zu sehen einmal, weil, obwohl, nee, das wäre jetzt schon Spoiler für die nächsten Bücher, aber warum Paul überhaupt eine Bedrohung ist später für die großen Häuser. Mhm. Er hat Millionen von Fremen jetzt quasi zur Verfügung. Und das ist wichtig einmal zu checken, weil wenn du immer noch denkst, er hat seine 200 Fey-Dyken da Todeskämpfer, das ist halt nicht mehr so zu dem Zeitpunkt. Der hat dann halt so ein riesen fanatisches Heer hinter sich.
Genau, was er eigentlich über Jahre dann so ein bisschen unter sich geschart hat.
Ja.
Ja, und dann kommt diese krasse rituelle Ansprache von Paul. Also die ganzen Fremen wollen eigentlich noch, dass der Stilgar tötet, weil das, sag ich mal, nach der Kultur ist, wie man Anführer wird. Und Paul, unterwirft sich aber nicht dieser Kultur, sondern sagt, nee, ich mache hier mein eigenes Ding, ich bin der Kwisatz Haderach, ich kann machen, was ich will. Ich sah ein Al-Ghaib. Ja, da gibt es dann auch nochmal so ein paar schöne Szenen, wie die Leute, also wie er auch so ein bisschen die Gedanken von ein paar Leuten liest und insgesamt einfach diese ganzen von den Bene Gesserit, ja, vorgefertigten Prophezeiungen, sag ich mal, erfüllt. fand ich, ging mir alles relativ schnell, aber ich muss sagen, das war wieder eine Szene, die auch gerade durchs audiomäßig sehr gewummert hat und so ein kleiner Gänsehaut-Moment ist.
Und sieht auch cool aus in dieser Höhle. Ja. Und du siehst die Lichter, die von oben reinscheinen auf die Menge und so. Das sieht schon richtig fett aus, muss man sagen. Aber ich fand ja, das war eine der wenigen Szenen, die ich dem Timothy Chalamet oder Timothy Chalamet nicht ganz abgekauft habe. Also das, zumindest die erste Hälfte davon, wo der nach vorne stackst quasi und sagt so, hey, ihr macht das, was ich sage und so weiter und so fort. Mhm. Da war der mir noch ein bisschen zu sehr aufmüpfiger Teenager irgendwie und hatte noch nicht dieses Charisma, was da nötig gewesen wäre. In der zweiten Hälfte der Rede ging es dann. Also dann hat es bei mir auch Klick gemacht und hat so funktioniert. Aber als er da so durch die Menge gestackst ist, liegt vielleicht auch an der Synchro. Das kann sein. Wie gesagt, ich habe es bisher nur auf Deutsch gesehen. Muss ich vielleicht nochmal im OV sehen. Manchmal ist das die Synchro, die da den Unterschied macht.
Es kann tatsächlich sein, ja. Aber insgesamt war mir da auch dieser Sprung zu schnell. Ich meine, der hat das Wasser des Lebens da getrunken, ist ja zum Obertypen geworden und dann stackst du da super schnell rum. Also da hätte ich mir irgendwie mehr...
Der läuft auch wie so ein...
Ja, der hat so seinen eigenen Stil dann, ja. Ja, da hätte der Film einfach mehr Zeit gebraucht.
Es hätte eine Trilogie. Ich meine, es ist so wirklich, wirklich gut.
Ja.
Wirklich, wirklich gut. Aber, naja.
Gut. Der Imperator wird gerufen. Also, beziehungsweise da schickt Paul doch erst die Nachricht an den Imperator.
Kann sein.
Meine ich, und lockt den auf irgendeine Art und Weise her. Ja, und der Imperator kommt mit seinem Kugelspiegelschiff.
Sehr cool. Ich mochte das. Also ich fand das richtig cool. Ich mochte auch sehr, wie das so logistisch dann war, dass es sich quasi so runtergelassen hat auf verschiedene Ebenen. Und du siehst, wie von diesen Ebenen aus die einzelnen Schiffe und so weiter da angedockt sind und so. Mhm. Ich fand, war ich irgendwie direkt wieder, ach krass, wie funktioniert das und so weiter. Und wie, wo ist jetzt der Imperator da genau und so. Fand ich sehr cool.
Und man hat dieses Gigantische gemerkt.
Ja.
Also es war jetzt nicht so ein kleines Mini-Raumschiff.
Und das war sehr cinematisch, wie das einfach dieses Spiegel,
ja,
dieser Spiegelball in der Mitte vom Bildschirm, das hatte was sehr Einprägsames. Ähnlich finde ich wie der Shot auf Minas Tirith, wenn du die weiße Stadt siehst an der Bergkette. So irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist so der große Showdown im dritten Film bei Herr der Ringe. Du hast dieses Setting und du hast die weiße Stadt, Minas Tirith, da, und hier hattest du diesen Kristallball.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung. Das ist das, was so eine Szene braucht, was sehr ikonisch ist.
Ich fand das sah mega aus. Mhm. Bin ich bei dir. Und dann geht alles sehr, sehr schnell.
Ja.
Gefühlt. Also der Imperator hatte nochmal so einen kleinen Talk mit Baron Harkonnen.
Ja.
Demütigt ihn ein bisschen und da merkt man zum Beispiel, dass der Imperator sehr, sehr viel mehr weiß. Also der kritisiert den auch, warum bist du nicht im Süden unterwegs, warum weißt du überhaupt nichts, was da Sache ist.
Ja.
Warum kriegst du das hier alles nicht unter Kontrolle? Und dann merkt man eigentlich, der Baron, der ja im ersten Teil wirklich eine wahnsinnig krasse Figur war, ne? Also der hat ja, finde ich, also der hat so eine Aura um sich und wirkt immer richtig heftig, der ist da einfach nur eine Kleinigkeit. Das war eine Szene, hat es am Anfang ja auch gesagt, wo der Imperator dann schon doch irgendwie mächtig wirkte.
Ja. Ich muss aber sagen, dass dadurch ist es auch irgendwie komisch, weil du hast das Gefühl, dass der Baron der große Endgegner ist. Also eigentlich der große Antagonist, der große Gegenspieler. Und der wird halt so klein gemacht in dieser Szene, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, dass er wirklich der Gegenspieler ist. So, also auch wie er dann im Endeffekt stirbt, ist halt so, er geht kurz so hoch, zack.
Das geht dann alles relativ schnell, ja.
Ja, naja, aber gut. Erstmal kommt der Battleplan.
Der Battleplan,
den genau. Den ich echt enttäuschend fand, tatsächlich auch beim zweiten Mal. Also
ja.
Weil der de facto sagt er, ihr greift von rechts an, wir greifen von links an, du greifst von unten an und ich greife von oben an. Und du denkst halt so, ja, okay, gut. Also zumindest irgendwie so ein Flankenmanöver oder sowas, aber nein.
Irgendwas Cleveres.
Ihr kommt von Osten, ich komme mit den Fundamentalisten von Süden und ja, denkst du, ja, na gut, let's go.
Ja. Ist auch im Buch nochmal ein bisschen intensiver beschrieben. Also da finde ich es cool, da ist Paul dann mit Stilgar und Gurney sind hier auf so einer Klippe und beobachten da alles und schmieden dann so nach und nach einen Plan und zum Beispiel die Atomwaffen, die haben. Da gibt es nach der großen Konvention, also was heißt das, auch keine Computer eingesetzt werden dürfen, dürfen nicht auf Menschen angewendet werden. Deshalb schießen die ja auf diese Bergkette dahinter.
Das hatte ich nicht mehr
auf dem Schirm. Sonst wäre instant so, dass alle gegen einen wären und das ist ja aktuell noch eine Stelle, wo Paul nicht den Heiligen Krieg will, sondern er will Imperator werden und das so machen.
Das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Ich dachte, der schießt das nicht auf die, auf den Imperator, weil er den Imperator nicht töten will, sondern halt die Macht übernehmen will von ihm.
Achso, nee.
Mit Irolan und so weiter.
Nee, tatsächlich darf man diese Atomwaffen da nicht drauf anwenden. Ja, und irgendwie fand ich es dann alles ein bisschen, sowohl der Schlachtplan als auch die Schlacht fand ich dafür, dass das ja eigentlich der Höhepunkt sein könnte, abgesehen von der Thronsaal-Szene vielleicht, fand ich es doch recht schnell und uncatchy. Leider.
Also es hatte cool, super coole Elemente. Der Sandwurm, der aus dieser Wolke rauskommt, ultra
ja.
fett. Ultra
ja.
fett, sah richtig geil aus. Zendaya, die quasi die Szene spiegelt im ersten Film, wo ich glaube, er hat eine Vision, dass er sich da so durchfightet durch die Sadoka.
Mhm.
Ist jetzt halt Chani, die sich ja. da durchfightet und nicht er. Auch fand ich auch cool. Aber dann, sobald man nach innen geht, also sobald man beim Imperator ist und das nur noch hört, denkst du halt so, würde ich eigentlich schon ganz gerne sehen da draußen. Also,
ja.
was da draußen abgeht, wäre schon ganz geil, das noch ein bisschen ausführlicher zu dargebracht zu bekommen.
Ja, und ich finde, es wirkt so relativ, also man hat überhaupt keine Übersicht. Also es ist eher so, als wären so ein paar coole Shots da reingegangen und man hätte so 80% von dem Kampf irgendwie rausgecuttet.
Ja.
Weil ich meine, die greifen da mit mega krassen Sandwürmern an. Ich finde, das hätte auch so eine epische Szene sein können, wie als Daenerys irgendwann mit den Dothraki irgendwo angreift.
Ja.
Wo das einfach gigantisch ist. Und dann hat man auf einmal nur noch so ein paar Nahkämpfe, wo du auch denkst, ja, warum ballert ihr nicht alle viel mehr? Und irgendwie fehlt einem so dieses ganze Bewusstsein und du denkst einfach so, ja, ich akzeptiere jetzt einfach, dass da irgendwie gekämpft wird, aber ich war leider, also ich muss echt sagen, fand ich auch eine große Schwäche am Film, ich war nicht wirklich gecatcht.
Ja.
Dafür, das ist einer der krassesten
Superkämpfe. Aber man muss sagen, du warst offensichtlich noch parater als ich. So viel ist das im Buch auch nicht, oder? Also das...
Nee, also ist schon richtig, aber heißt ja nicht, dass es gerade im Film, wo du sowas sehen kannst, hätte man das ja sehr viel größer aufziehen können.
Das stimmt.
Und dann schwenkst du so in diese Thronsaal-Szene und denkst so, und was ist jetzt hier los? Keine Ahnung. Ich habe mich mehrfach gefragt, was macht ihr da jetzt?
Wieso greift keiner Paul an?
Ja,
warum steht er da jetzt einfach vorbeiläuft und den Baron tötet, ne? Denkst du schon so ein bisschen, haben die einfach so viel Schiss vor dem? Oder sind die Sadoka einfach so darauf aus, nur den Imperator zu beschützen? Also, weil die stehen ja um den Imperator rum quasi und ignorieren alles, was sonst passiert. Ist das die?
Ja, aber die verteidigen den ja auch nur so grob. Also, ist ja nicht so, dass die noch bis zum letzten Mann kämpfen oder sowas. Es wirkt alles so, als hätten die längst aufgegeben und.
Und auch diese letzte, es gibt ja vorher so eine Linie von Sadoka, die in den Staub reingehen. Und dann kommen einfach nur die Fremen raus. Und du weißt halt, die wurden abgeslaughtert. Weil du auch so denkst, ja, zeig mir doch wenigstens,
komm,
die
gib mir mehr.
Weggefetzt werden da.
Ja.
Also.
Auch die Sandwürmer, ich meine, die sind darauf hingeritten und dann springen die alle ab und kämpfen. Und du denkst dir so, ey, ihr habt hier die krassesten Sandwürmer.
Kann man
da nicht ein bisschen mehr machen?
Ja, aber das ist so für mich auch so ein bisschen Olifanten oder quasi so der Hannibal-Moment, wenn du mit den Elefanten um die Ecke kommst. Das ist so ein bisschen psychologische Kriegsführung auch, ne? Also die musst du gar nicht so krass im Kampf einsetzen. Allein, dass du die schon hast, ist schon so, wo die andere Seite dann denkt, naja gut, das Touché, Schachmatt. Aber stimmt. Weil gefühlt parken die da auch wie so eine U-Bahn.
So ja. an
so einem
Aussteigen.
Bahnhof, so Frankfurt Hauptbahnhof, zack, fertig. Gut.
Ja, also auch Gurney killt dann ja auch Glossoraban und das war auch für mich so,
das war so eine
Mini-Szene nebenbei so reingeworfen, wo ich so dachte, ey, ganz ehrlich, das war mal einer der, also im ersten Teil wurde der auch als krasser Gegenspieler so eingeführt und jetzt da so eine kleine Mini-Szene und du denkst so, und das war's jetzt? Schade.
Ja, aber es war glaube ich auch so ein, irgendwie mussten die Sachen auch klein halten und opfern sollen.
Mussten die, trotzdem finde ich schade.
Aber auch da fand ich schon gut die Spiegelung zu dem Überfall von den Harkonnen auf die Atreides. Das sah alles sehr ähnlich aus.
Auf jeden Fall.
Und denkst du, ja, ganz so unterschiedlich ist es nun auch wieder nicht.
Das war eine gute Rache.
Ja.
Und tatsächlich wird eigentlich Baron Harkonnen nämlich da von Alia, also von dem kleinen vierjährigen Kind, getötet.
Mhm.
Das ist nämlich eigentlich auch noch so ein sehr paar, also das lässt sich gefangen nehmen und hat dann noch so ein paar sehr, sehr spannende Szenen und Gespräche mit dem Imperator und der Ober-Bene Gesserit-Frau. Und dann nimmt die nämlich nachher in diesem Kampfgetümmel, nimmt die diesen Gomjabar und killt dann den Großvater tatsächlich. Ja. Eigentlich auch interessant. Ja, und Paul will ja dann eigentlich der Imperator werden, dadurch, dass er Prinzessin Irulan heiratet und jetzt diesen Kampf gewonnen hat und will dann von den ganzen Häusern ja anerkannt werden und dadurch, sag ich mal, diesen Heiligen Krieg verhindern.
Ja.
Das ist so der Hauptgrund und er bedroht dann im Film ja, glaube ich, nämlich auch die Häuser damit zu sagen, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt hier irgendwie Blödsinn treibt, dann zerstöre ich die ganzen, die Spice-Produktion hier auf Arrakis und dann lege ich ja indirekt alles lahm.
Macht er in den Büchern aber auch, oder?
Also das war nicht... Ja, er droht damit auch, der hat aber tatsächlich da noch so eine bisschen andere Vorgehensweise, der wollte, glaube ich, nicht mit Atomwaffen beschießen, sondern der wollte, da geht's jetzt wieder in die ganze Hintergrundsache, der will dieses Wasser des Lebens sehr ernten und dann auf irgendwelche Spice-Felder hauen und dann wird das so eine Kettenreaktion und alle Sandwürmer sterben und alles ist vernichtet.
Das ist noch ein bisschen technischer, ne? Noch ein bisschen Sci-Fi-mäßiger. Stimmt. Ja, fand ich von der Szene her stark, weil du da noch einmal ganz kurz die menschliche Seite von Paul siehst, als er zu Chani sagt, ich werde dich immer lieben. Mhm. Und keine 30 Sekunden später in so einem Nebensatz sagt, also ja hier, Irulan, die werde ich mal schön heiraten, mein Kollege. Und auch so wirklich mit so einer Anspruchshaltung an Macht und an wir machen das jetzt so, wo du wirklich denkst, so, na gut, holy shit, also da ist er auf jeden Fall nicht mehr der kleine junge Paul, sondern schon echt der Imperator selbst quasi.
Und nicht mehr sonderlich empathisch.
Und genau, und da ist halt auch dieser, oder schon früher schon ein bisschen eigentlich schon bei der Szene in der Höhle, ne, mit dem, wo er quasi die Ansprache an die ganzen Fremen hält, wo du zu Chani wechselst, perspektivisch, also eher in ihrer Perspektive bist und ab da quasi Paul nur noch als Person von außen siehst, die handelt und Chani ist eher so die, wo du denkst, ja, damit kann man eher connecten gerade.
Habe ich in der Kurzkritik noch ein bisschen negativ kritisiert, dass man später Paul nur noch so als komischen Dude wahrnimmt.
Ja, hab ich gar nicht so in Erinnerung.
Also grob hatte ich das schon angerissen. Im Nachhinein aber gut umgesetzt, wenn man versteht, was dahinter stecken soll. Also es soll ja genauso wirken, dass man ihn eher von außen sieht, weil man ihn überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was bei ihm innen passiert. Das fand ich an sich schon gut.
Nee, ich finde das super clever gemacht. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeführt wird in dem dritten Teil dann.
Vor allem mit Chani, ja.
Genau, ob Chani quasi dann der reine Protagonist ist oder ob wir wirklich überhaupt nochmal, also ich könnte mir vorstellen, dass Paul wirklich nur noch als von außen betrachtet wird in dem nächsten Teil.
Ist im Bereich des Möglichen. Also eigentlich ist er auch nicht ganz so empathielos, also schon, aber eigentlich ist Chani weiterhin so seine Konkubine und er verspricht damit Prinzessin Irulan auch keine Nachkommen zu zeugen und sie eigentlich als die wahre Frau zu nehmen und die Prinzessin dann nur als politisches Ding zu nutzen, ja, was natürlich auch ein bisschen empathielos ist, aber...
Die Irulan, die kommt richtig, richtig schlecht weg, muss man einfach sagen. Also die kann bei der Situation wirklich nur verlieren.
Ja, das ist schon richtig. Und dann kommt nochmal ein kleiner Endfight.
Ja.
Fate Rauter gegen Paul, wo ich auch im Film so ein bisschen dachte, wie diese ganze Thronsaal-Szene, warum kommt das jetzt? Ich konnte da vieles nicht ganz nachvollziehen.
Das fand ich okay.
Ja?
Ja, fand ich okay. Es ist natürlich auch so ein bisschen klassisches Filmgeschehnis so, ne? Aber jetzt kannst du mich auch gerne wieder korrigieren. Das ist ein Buch. Aber im Buch hat er auch noch den Fight, oder?
Ja, den Fight hat er auch noch, ja. Der kommt wird aber ein bisschen mehr, glaube ich, nochmal erläutert, wie es da hinkommt. Aber ich fand das halt alles sehr, sehr schnell.
Aber den Fight fand ich gut inszeniert.
Also den Fight fand ich auch cool.
Ja, also das war schön auch draufgehalten mit der Kamera. Man sieht, dass sie da wirklich was machen. Mhm. Und ja, auch da wieder die Spiegelung später zu der Trainingsszene mit Gurney. Mhm. Das quasi so, dass er ihn mitnimmt quasi. Man kann ein bisschen kritisieren, finde ich, was ich wirklich schon immer in Filmen und sowas doof finde, dass Wunden, die dem Protagonisten zugefügt werden,
sind okay.
Wenn die nicht tödlich sind, sind die scheißegal. Das ist halt so. Ja. Und das könnte man hier auch kritisieren, finde ich, weil der kriegt schon ordentlich was ab. Also ist jetzt nicht so, dass der nicht, es wäre nicht unrealistisch, dass er dann eine Rauchtod umkippt.
Also. Ist vollkommen richtig. Und eigentlich ist in diesem Kampf nochmal viel, viel mehr Impact drin, sag ich mal. Also Fett Rauter, der, man sieht ja, dass er ein krasser Kämpfer ist.
Und da ist doch wieder das Thema, dass der die vergifteten Klingen hat, oder?
Darauf wollte ich indirekt gerade hinaus, genau. Also Fett Rauter ist eigentlich ein richtig krasser Kämpfer und der spielt immer so ein dreifach verrücktes Spiel. Also der, ne, ich sag mal, wenn man sagt, denk nicht an das, dann hat er nochmal drei Hintergedanken, was er da macht. Und der hat tatsächlich eine Klinge, die ist vorher geprüft worden und wird deklariert, ist nicht vergiftet, also eigentlich, dass alles safe ist, aber da ist so ein leichtes Betäubungsmittel irgendwie drauf.
Ah, so war das.
Und da passieren dann noch so ein paar Dinge, dass Paul auch getroffen wird und dann aber durch seine krassen Fähigkeiten merkt, dass da jetzt Gift dran kommt, der kann das dann auch ähnlich neutralisieren wie Jessica.
Stimmt.
Und so dann den Kampf gewinnt und der hätte die ganze Zeit eigentlich auch die Chance, ein Codewort zu sagen, mit dem Fate Rauter, sag ich mal, direkt komplett so erschlaffen würde und also stimmt. Er könnte leicht den Kampf an sich gewinnen, kämpft aber relativ ehrenhaft und ehrlich. Und tatsächlich gibt's da auch so ein paar Szenen oder man merkt so ein bisschen eher im Buch, dass Paul da auch wirklich ja an seine Angstszenen kommt. Also dass er da schon potenziell verlieren könnte.
Und da ist auch Tufir wieder am Start, oder? In dieser Endszene.
Ich glaube, dass Tufir da auch wieder rumsteht.
Weil da connect, also da kommen sie, treffen sie doch wieder aufeinander.
Ja, und dann lassen die aber Tufir absichtlich irgendwie nochmal, oder nee, vorher schon, lassen ihn absichtlich bei den Hakonnen, um den so ein bisschen als Spion da einzusetzen. Also das alles um Tufir, das ist schade, dass das weggelassen wurde, aber das hätte das Ganze auch nochmal pompös gemacht. So, und jetzt haben wir auch nur zwei kleine Szenen.
Ja, stimmt, wir haben jetzt nur noch die Imperator-Unterwerfung. Die, genau. Die fand ich sehr cool gemacht mit dem Ring und mit dem Aufstampfen auf dem Boden nochmal.
Ja.
So, hey, ich komme jetzt nochmal wirklich vorbei hier.
Wie so ein trotziges Kind.
Ja, ja. Und dann quasi, wo er sagt, meine Fremen, greift die Häuser an. Oder?
Genau, weil die Häuser nicht akzeptieren, dass Paul der neue Imperator wird.
Wo ich ja Kritik gehört habe, die kam nicht von mir selber, sondern von einem Kumpel, mit dem ich den das zweite Mal gesehen habe, dass es schon ein bisschen seltsam ist, dass jetzt die Wüstenkrieger quasi auf Raumschiffe gesetzt werden und dann zu diesen großen Häusern geschickt werden, was schon legitime Kritik ist. Also, weil es wirkt so, als würden die da einfach so einen Transporter gepackt und fliegt mal hoch und macht die fertig.
Obwohl die noch nie wirklich mit Raumschiffen rumgeflogen sind.
Aber das ist so ein bisschen ambivalent gehalten auch im Film. Ich glaube, du weißt nicht genau, was jetzt passiert. Theoretisch könnten sie auch woanders hinfliegen erstmal, um sich zu sammeln oder sowas. Das ist halt eher so.
Beziehungsweise die ganzen Häuser sind ja im Orbit, also die sind ja da in der Nähe, nicht auf ihren Planeten. Und da sehen wir dann im dritten Teil, der irgendwann rauskommen soll. Also ist es jetzt relativ sicher, dass er rauskommen wird, was ich schon mal gut finde. Weil Dune hat jetzt schon, wo hat es mir rausgeschrieben, 400 Millionen oder sowas eingespielt. Und
wird auch noch mehr.
Aber ja, also, und wird noch mehr, also der ist erfolgreich genug. Nur schade, dass Denis Villeneuve noch irgendeinen Film zwischenpacken wird.
Ist es wirklich schade? Um ehrlich zu sein, freue ich mich eher, dass wir noch einen anderen Denis Villeneuve-Film dazwischen kriegen, weil es ist jetzt nicht so, dass andere Denis Villeneuve-Filme schlecht sind.
Ist auch richtig, aber irgendwie lächzt man so ein bisschen danach, den Abschluss auch zu haben oder den nächsten Film. Ah. Ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte, komm, weiter, geht mir mehr.
Tatsächlich, also das ist das Komische, weil das jetzt diese beiden Filme für das erste Buch sind. Mhm. Und ich fand immer Dune Messiah, also das nächste Buch, nicht ganz so stark wie das erste Buch. Deswegen bin ich sehr content im Moment. Also sehr, sehr. Für mich sind das gerade diese beiden Filme und damit ist das erstmal tatsächlich. Ich brauche jetzt theoretisch nicht direkt einen dritten Film. Ich hätte gerne aus diesen beiden Filmen drei gehabt. Also das
ja,
war,
das aber sowieso.
Mal gucken. Also für mich ist das jetzt einfach nur, ich kann nur gewinnen. Denis Villeneuve macht einen eigenen neuen Film, den ich mir auf jeden Fall angucken werde, oder noch einen Dune-Film. Wird auch geil.
Alles von Denis Villeneuve wird geguckt. Also, ich finde es schon spannend, was kommen wird, gerade mit dieser Shani-Änderung.
Ja,
das stimmt. Weil die ja jetzt dann am Ende auch sich abwendet von allem, was Paul macht und alleine in die Wüste geht, ihren eigenen Weg geht. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt.
Und es gibt dann doch so ein paar Sachen bei Dune Messiah, die schon so ein bisschen so weird sind und so crazy sind. Da bin ich gespannt, wie die das umsetzen. Ich will noch nicht mal ein Stichwort setzen, weil das mache ich nach dem Podcast.
Okay,
Weil das wäre schon Spoiler gespannt für den nächsten Film dann.
Ja, jetzt sind wir den ganzen Film, glaube ich, nochmal im Schnelldurchlauf durchgegangen.
Schnell, mehr oder weniger.
Im langsamen Durchlauf.
Oder sowas. Ja.
Ja, es ist halt wahnsinnig viel. Und irgendwann kommt man auch wirklich ein bisschen durcheinander mit allen Sachen.
Aber es ist ein geiler Film. Es macht einfach Spaß, über den zu reden. Und,
ja.
Und immer noch, wir könnten noch eine Stunde darüber quatschen. Weil es gibt so viele Kleinigkeiten, über die wir jetzt noch nicht geredet haben. Und keine Ahnung, ich liebe auch einfach, dass so ein Film ist, wo du einfach dir diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Entwässerungsanlagen oder sowas, oder die Thumper oder die Ornithopter oder sowas. Du kannst jetzt Production Design. Ich könnte.
Ja, stimmt. Ja.
Hast du gehört, dass es eine Lego-Figur zu den Ornithopter gibt?
Habe ich gesehen, ein Bild davon, ja.
Wie geil ist das denn? Ja. Just saying. Aber das finde ich zum Beispiel super cool. Und keine Ahnung, also ich weiß nicht, auf welchen Punkt ich hinaus wollte. Wir könnten noch theoretisch viel länger darüber reden, aber ich denke.
Ich denke, wir ziehen hier langsam den Schlussstrich. Ja. Sind wie immer sehr gespannt auf eure Meinung, wie ihr Dune 2 fandet, wie ihr den vielleicht auch beim zweiten Mal gucken fandet.
Wie ihr die einzelnen Szenen interpretiert habt, wo wir so ein bisschen Fragezeichen hatten, wie man das zu verstehen hatte.
Und ob wir irgendwo wie immer auf dem Holzweg waren.
Was wahrscheinlich auch nicht so selten gewesen sein wird. Aber es ist immer schön, dass die kleine Korrektive zu haben.
Ja. Damit rappen wir das Ganze hier ab.
Rap.